Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß! Folge 21. Mein Name ist Jan Götze und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Achtung Fahrspaß. Und die nehme ich natürlich nicht alleine auf, denn mir gegenüber sitzt Luca. Hallo Luca.
Moin zusammen. Heute wird es wieder ein bisschen sportlicher. Heute gehen wir wieder ein bisschen Richtung Boden.
Hast du dich denn erstmal erholt vom A1?
Ja, jetzt ist die Laune wieder gut.
Jetzt ist wieder besser, okay.
Das hat ein bisschen gedauert,
ja.
Aber jetzt habe ich wieder Bock.
Also nach der letzten Aufnahme bin ich direkt reingehauen. Ich wollte dann nicht mehr mit Luca und der schlechten Laune zusammen sein. Dann bin ich direkt nach Hause gefahren.
Ja, besser ist das, ja.
Also heute kannst du schon mal sagen, als kleinen Teaser, eher ein Auto nach deinem Geschmack.
Ja, auf jeden Fall.
Ah, das ist schon mal gut. Und ich kann schon mal vorweg sagen, es ist ein Auto, auf das ich persönlich sehr gespannt war. Ich bin es vorher noch nicht gefahren. Und es ist ein modernes Auto, also ein Auto, was tatsächlich auch noch aktuell im Handel ist.
Mhm.
Und das ist aus mehreren Gründen, zumindest für mich, ziemlich spannend.
Ja, ging mir genauso. Man hat es ja heutzutage nicht mehr allzu oft, dass was ganz Neues rauskommt und man sich wirklich drauf freut oder dass man wirklich gespannt ist.
Ja.
Aber in dem Fall ging es mir genauso.
Ja, und um euch jetzt nicht weiter auf die Folter zu spannen, würde ich sagen, wir hören uns jetzt erstmal den Sound an und dann ratet ihr mal mit, was das für ein Auto sein könnte. Und ich bin mir relativ sicher, dass ihr anhand des Sounds vielleicht nicht auf die Marke kommt. Also, Sound ab. Wir haben uns hier gerade angeguckt, als Luca den Sound schon mal hier, wir haben euch das ja ein paar Mal schon erzählt, wir hören uns die Sounds natürlich auch nochmal vorher an, um dann nochmal genau ins Gehör quasi zu rufen, wie dieses Auto klingt. Dann haben wir uns beide gerade angeguckt und haben gesagt, warte mal, wo war denn da der Startup?
Mhm. Wir haben wirklich, keine Ahnung, 10, 11 Mal zurückgespult, immer wieder gehört, wo genau war da jetzt der Punkt. Das finde ich, das klingt super komisch.
Also der Startup ist auf jeden Fall elektrisch unterstützt, könnte man sagen. Und dadurch kriegt man gar nicht so richtig mit, wann der eigentliche Verbrenner an den Start geht. Erst tatsächlich dann beim Reven.
Ja, vorher überhaupt nicht. Da könnte man auch meinen, das wäre wirklich so ein richtiger Vollhybrid, sag ich mal.
Und beim Reven klingt dann schon raus, dass es zumindest, also ich würde sagen, das hört man, dass es zumindest kein Achtzylinder ist.
Mhm.
Aber auch kein Vierzylinder, also klingt schon voluminöser.
Ja. Also ich finde, die Zylinderanzahl hört man schon raus. Nur man würde nicht unbedingt drauf kommen, welche Marke es ist.
Genau, also die Zylinderanzahl ist 6 und die Marke ist Mercedes-AMG.
Ja, und das ist echt wild, weil es ist der zweite Mercedes-AMG bei uns im Podcast.
Ja.
Und der zweite ohne V8.
Ja, das ist wirklich wild.
Ja.
Also eigentlich ist AMG ja wahrscheinlich bei den meisten hauptsächlich für die V8s bekannt. Und wir haben 2x6 Zylinder getestet bis hierhin.
Wir haben die richtigen Exoten hier nämlich.
Absolut, ja, auf jeden Fall. Und heute sprechen wir über den Mercedes-AMG CLE 53.
4MATIC plus Coupé, ja. Um genau zu sein.
Ja, ich wollte es ein bisschen knackiger halten hier. Also ich glaube, in der Umgangssprache ist das Auto bekannt als CLE 53. Unter den Fachleuten wahrscheinlich als 4MATIC plus Coupé noch dahinter. Und du hast es gesagt, es ist der zweite AMG im Podcast nach dem C32 aus Folge 12. Und vielleicht so als kurze Einordnung, so geht es mir zumindest, Mercedes-Fans und vor allen Dingen ja auch AMG-Fans, die haben es in der jüngeren Vergangenheit nicht so ganz leicht gehabt. Also da gab es so ein paar Autos, wo dann wirklich mit klassischen Traditionen gebrochen wurde, unter anderem V8. Und da finde ich, wirkt es teilweise so, als wären die Autos zwar auf dem Papier super performant, aber irgendwie an den Bedürfnissen der Kunden vorbei entwickelt.
Ja, obwohl ja tatsächlich der AMG-Chef mal gesagt hat, dass die Leute sich ja ein C63, das ist ja eigentlich so das beste Beispiel, finde ich, wo so ein bisschen an der Kundschaft vorbei entwickelt wurde, dass die sich den ja nicht kaufen für den V8, sondern als Technologieträger.
Ja.
Das wage ich zu bezweifeln.
kann man jetzt auf jeden Fall mal anzweifeln, diese Aussage. Aber deshalb, finde ich, ist dieser CLE 53 wiederum so interessant, weil ich finde schon, auf dem Papier klingen die Zutaten gut. Vielleicht nicht ganz typisch AMG, weil wir haben es ja schon jetzt verraten, es ist kein V8, aber immerhin ein Sechszylinder. Und auf dem Papier auch, wie gesagt, ziemlich leistungsstark, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber vor allen Dingen auch optisch, finde ich, haben sie da wirklich ein richtig rundes Paket auf die Räder gestellt.
Absolut, finde ich genauso. Und ich muss sagen, dieser Schritt von einem V8 auf einen Sechszylinder ist ja vielleicht einfacher zu verkraften, als wirklich das Ganze zu halbieren direkt. Das fand ich ein bisschen sehr krass, sage ich mal, dieser Einschnitt.
Ja, definitiv. Aber heute soll es ja nicht um den C63 gehen, sondern wir bleiben jetzt erstmal beim CLE 53. Und für alle, die sich jetzt fragen, Moment mal, CLE, was ist das denn jetzt schon wieder? Fangen wir vielleicht ein Stückchen weiter vorne an, ne?
Genau. Und zwar der CLE intern Baureihe 236 genannt. Löst im Prinzip die zweitürigen Varianten von der C-Klasse, also vom 205, und auch von der E-Klasse 238 ab. Also Coupé und Cabrio von C-Klasse und E-Klasse gibt's beide nicht mehr. Jetzt gibt's nur noch CLE als Coupé und Cabrio. Soll also so ein Zwischending sein. Ich finde so, in meiner Wahrnehmung könnte das auch so ein bisschen eigentlich der Nachfolger vom CLK von damals sein.
Ich wollte es gerade sagen, ich finde nämlich auch, also weil viele haben sich ja dann, als das soweit war, haben die dann gesagt, oh toll, jetzt gibt es einfach statt zwei Modellen nur noch eins. Mhm. Ja, ist natürlich so, gar keine Frage. Aber wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, war das ja beim CLK eigentlich genauso. Da gab es ja jahrelang, also auch zwei Modellgenerationen, auch nur ein Modell.
Genau. Und wenn man jetzt auch das ganz genau nimmt, das erste E-Klasse-Coupé war ja von der Basis ein C-Klasse-Coupé oder beziehungsweise eine richtige C-Klasse. Das war eigentlich fast ein baugleiches Auto, nur dass sie ein bisschen gestreckt haben und dann E-Klasse-Coupé gemacht haben. Also so ein richtiges eigenständiges Modell war es eigentlich auch nicht. Erst das letzte E-Klasse-Coupé, das war eigenständiger, aber trotzdem waren die einfach irgendwie zu dicht aneinander. Ja. So, und daher, finde ich, macht es in meinen Augen Sinn, das zusammenzulegen und einfach zu sagen, okay, wir machen lieber ein vernünftiges Modell als zwei, wo man nicht so richtig weiß, in welche Richtung es gehen soll.
Ja, finde ich eigentlich auch. Also ich kann da noch aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war bei der Präsentation des CLE Coupé damals für Autobild am Start. Das war im Sommer 23 und ich kann schon mal vorweg sagen, ohne dass ich jetzt zu viel spoilern will, ich finde auch schon, das normale CLE Coupé ist wirklich ein gelungenes Auto.
Ja, finde ich auch.
Und auf den Markt kam dieses CLE Coupé dann Ende 23 und im Frühjahr 24, also jetzt ziemlich genau vor einem Jahr, wurde dann das Cabrio nachgeschoben. Du hast es ja eben schon gesagt, es gibt eben den CLE als Coupé und als Cabrio. Gebaut werden die übrigens in Bremen.
Richtig, in unserer Heimatstadt.
So sieht das aus. Und der CLE 53, das ist das Topmodell. Noch, könnte man sagen, aber dazu vielleicht später noch mal an anderer Stelle mehr. Und den CLE 53 gibt es ebenfalls als Coupé und als Cabrio. Also auch da haben die Kunden die Wahl. Dieses Auto wurde uns zur Verfügung gestellt von Sternpartner Tesma. Und ich war da jetzt tatsächlich zum ersten Mal, als ich das Auto abgeholt habe. Also erstmal vielen Dank fürs zur Verfügung stellen. Und in Lüneburg am Standort, da haben die so ein richtiges AMG Performance Center. Und ich war tatsächlich ganz überrascht. Man fährt da von der Autobahn ab, fährt dahin und die haben da wirklich echt viele AMGs am Start. Also wirklich, der ganze Hof vorne stand voll mit AMGs, das konnte sich schon sehen lassen. Unter anderem auch neuer GT und so. Also war schon eine gute Auswahl am Start und da habe ich mir noch so gedacht, vielleicht, wenn wir uns jetzt hier gut anstellen, kriegen wir ja noch mal ein Auto von denen. Mhm. Jetzt könnt ihr ja mal mitentscheiden, welchen aktuellen AMG, also der noch aktuell im Handel ist, sollen wir denn mal testen? Also welches Auto würde euch da besonders interessieren? Dann können wir ja mal gucken, vielleicht können wir da ja mal nochmal mit Sternpartner Tesma schnacken und mal schauen, dass wir nach dem CLE vielleicht nochmal ein anderes AMG-Modell an den Start holen.
Genau, und dafür müsst ihr natürlich auch ganz fleißig klicken. Also Absolut. Bei dieser Folge rufe ich dazu auf, dass wir schön viele Klicks bekommen. Mhm. Wie gesagt, beim 1 habe ich ja noch gesagt, ne, muss nicht sein, ne, ganz entspannt, bloß nicht zu viel. Aber hier wäre gut, wenn ihr richtig Gas gebt.
Okay, also alle, die ihr jetzt letztes Mal gespart habt, alle Klicks, könnt ihr jetzt hier doppelt.
So ist es.
Sehr gut.
Richtig.
Okay, sind wir uns einig. Ich bin ja immer dafür, dass ihr viel klickt, aber Luca möchte jetzt auch diese Folge besonders pushen. Von daher, tut ihm doch den Gefallen. Für uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, da das Auto ein Vorführwagen ist, gibt es heute keine Sprachnachrichten. Das kennt ihr ja schon. Aber ich kann noch verraten, dass mir vor Ort bei Sternpartner Tesma gesagt wurde, dass der CLE 53 tatsächlich aktuell eines der begehrtesten AMG-Modelle ist.
Mhm. Man sieht den ja auch relativ häufig auf der Straße, finde ich.
Anders als den C63.
Komisch, ja.
So, das soll es gewesen sein für die Einleitung und ich würde sagen, wir springen jetzt direkt rein ins Design.
Design.
Hast gemerkt, ne? Wieder mit dem Reim.
Zack. Ja, ja, lass es einfach drauf, wirklich.
An mir ist wirklich so ein richtiger Dichter verloren gegangen.
Oder ein Rapper. Ne?
Oder ein Rapper,
ja. Würde ich auch sehen.
Das sind ja moderne Dichter.
Ja, gut. Ja, stimmt. Ist auch wieder recht, ja.
Also, wir müssen einmal ganz vorne anfangen, denn ich finde, das kann man gar nicht oft genug sagen, ein Coupé in der heutigen Zeit.
Mhm.
Das ist ja schon wirklich, das muss man noch mal so, finde ich, noch mal hervorheben, denn es ist eine absolute Seltenheit. Heutzutage eigentlich gefühlt fast jedes Auto ein SUV, gerne dann noch Elektro. Und dann, dass es in der heutigen Zeit noch mal ein richtig klassisches Coupé gibt, das finde ich schon wirklich, wirklich erwähnenswert.
Ja, das gibt direkt schon mal ein paar Pluspunkte auf jeden Fall.
Ja, und ich habe ja eben auch schon gesagt, CLE grundsätzlich, finde ich, ist schon ein sehr gelungenes Auto. Als AMG wirklich noch mal in speziellen Nuancen deutlich verfeinert. Unter anderem natürlich haben wir natürlich andere Schürzen, wir haben deutlich stärker ausgestellte Kotflügel, größere Räder, also so die klassischen Sportzutaten. Aber ich würde sagen, wir fangen mal diesmal vielleicht ein bisschen anders an, weil sonst ganz oft, wenn es besondere Farben oder Konfigurationen sind, dann sparen wir uns das ja mal auf. Bei diesem Auto können wir sagen, es war jetzt keine knallige Konfiguration, deshalb fangen wir vielleicht mal mit der Farbe an.
Ja, genau. Die war ganz klassisch Obsidian Schwarz. Also schwarz Metallic.
Schlicht, aber wahrscheinlich auch eine begehrte Farbe hier in Deutschland. Aber ich muss natürlich jetzt hier mal wieder eine kurze Lanze brechen. Du warst sicherlich auch im Konfigurator, ja, ne? Wusstest du jetzt Hand aufs Herz, dass es den CLE 53 in Sonnengelb gibt?
Ja, wusste ich.
Ich wusste das nicht.
Habe ich aber tatsächlich noch nie gesehen.
Ich auch nicht. Aber kürzlich auf der Auto, heißt die Auto Brüssel oder Motorshow Brüssel, also jedenfalls die Autoausstellung in Brüssel, mhm, die kürzlich war, da stand so ein Auto auf dem Stand von Mercedes. Aber okay, ich habe es vorher halt das erste Mal im Konfigurator gesehen. Wie ihr ja wisst, wenn ihr hier schon ein paar Folgen gehört habt, mag ich gelb. Und da dachte ich, krass, weil sonst sind die Farben eher dezent, ne? Also klar, es gibt auch noch zwei Mattlackierungen, mhm, aber sonst eher ja ein bisschen
ja, klassisch edler, eher so, ne? Das, was man eher sieht, ja.
Und dann halt gelb. Da dachte ich, krass, dass sie sich das trauen.
Mhm.
Fand ich auf jeden Fall geil.
Aber fandst du es auch gut?
Ja, weiß ich nicht. Also tatsächlich müsste ich es dann noch mal in echt sehen, ob ich es auf dem Auto gut finde. Ich finde, auf dem wirken die dunklen Farben eigentlich schon ein bisschen besser. So.
Finde ich nämlich auch. Und ich muss dazu sagen, diese sonnengelben Mercedes, also die Farbe gibt es ja auf einigen Mercedes, mhm, sind immer die, die bei Mobile mit Abstand die günstigsten sind.
Ja.
Die Bank durch eigentlich bei fast jedem Modell.
Da spricht hier der Einkäufer.
Ja, genau. Ja, aber ist ja nun mal so. Und da merkt man halt immer, okay, da lasse ich vielleicht lieber die Finger
von. Das sind die beliebtesten.
Genau. Richtig. So ist es ja meistens. Wenn die am günstigsten sind, sind es die, die die Leute haben wollen. Ja.
Ja,
nee, also dementsprechend würde ich da immer so lieber die Finger von lassen. Und ja, würde dir auch nahelegen, keinen in Sonnengelb zu bestellen.
Ja, ich glaube, ich würde es tatsächlich auch nicht machen. Ich würde es trotzdem gerne mal live sehen, um mal zu gucken. Und grundsätzlich gebe ich dir recht, Sonnengelb ist jetzt vielleicht nicht die allerbeste Farbe. Wobei so auf so einem CLA oder so, ja, kann man sich drüber streiten. Ich finde zum Beispiel Solar Beam war damals eine mega geile Farbe.
Richtig.
Bei Mercedes.
Die wurden aber auch gut verkauft. Also beziehungsweise die sind auch im Gebrauchtwagenmarkt immer noch relativ stabil, die GTs in Solar Beam.
Oh.
Weil Solar Beam noch mal ein bisschen andere Nuancen hat. Und war ja auch damals, das ist ja auch mal so dieses, so stammtischmäßig war die teuerste Farbe, die du nehmen konntest. Dadurch bist du direkt schon mal ein bisschen wichtiger gewesen. Und zack, kannst du natürlich einen anderen Preis dann auch veranschlagen, sag ich mal. Aber ja, was wäre denn deine Wahl? Weißt du das?
Ja, ich habe da so ein bisschen hin und her überlegt. Tatsächlich, das klingt jetzt wirklich so ein bisschen assi, ne? Aber ich würde, glaube ich, Graphitgrau Magno nehmen.
Ich auch.
Wirklich?
Ja, auf jeden Fall.
Echt?
Es gibt tatsächlich in Bremen einen, das war so ziemlich der erste, würde ich sagen, der in Bremen rumgegurkt ist. Den sieht man auch sehr, sehr oft. Also der dreht gerne seine Runden durch die Stadt.
Hat das große Kilometerpaket genommen.
Der hat das große, genau, richtig. Und der ist halt Graphitgrau Magno. Und ich finde, der sieht richtig gut aus. Ich finde, das passt extrem zu dem Auto. Mhm. Und ich finde so, also es ist ja kein matt schwarz, es ist ja eigentlich eher ein matt grau, sieht aber ja fast matt schwarz aus. Ja. Und ich finde, das ist wieder so ein bisschen cooler geworden. Ich finde, vor einigen Jahren war so matt schwarz wie so richtig ausgelutscht. Da konnte man das gar nicht mehr sehen. Dann war es so ein bisschen weniger und jetzt finde ich es schon wieder, dass man sagt, kann man wieder machen irgendwie.
Ja, ich finde, es kommt extrem aufs Auto an, ja, und klar, auch sehr auf den Ton, weil haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, wenn das so ganz matt ist, so wie so eine Tafel matt, mhm, dann wirkt es halt einfach billig.
Ja.
So, wenn das so ein, ja, so ein matt Metallic ist, mhm, dann wirkt es irgendwie cooler, hat es ein bisschen Tiefe. Und wie gesagt, es kommt, finde ich, sehr aufs Auto an. Das Auto sieht in dieser Mattfarbe, finde ich, echt gut aus. Mhm. Andere Autos weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall lustig, dass, ohne dass wir uns abgesprochen haben, wir uns tatsächlich auch mal einig sind bei einer Farbe.
Ne? Ja, hätte ich nicht gedacht.
Ja, hier, der Paradiesvogel,
ja,
und der schlichte Luca. Beide bei der gleichen Farbe hier, ja, ne? Ja, machen wir mal weiter mit den Rädern. 19 Zoll ist Serie beim CLE 53. Man kann dann aber 20 Zöller bestellen. Unterschiedlich. Ich glaube, 4 Designs stehen zur Wahl. Unsere Felgen hießen AMG Leichtmetallräder im Y-Speichendesign. Und ich muss sagen, Y-Speichendesign klingt, finde ich, so ein bisschen falsch, weil die sehen eher nach so Aero-Rädern aus, ne? Die haben wie so ein Kranz, ja, außenrum, ne?
Es kommt drauf an, also man muss dazu sagen, im Prinzip gibt es eigentlich 2 Designs in 2 verschiedenen Farbvarianten jeweils.
Ja.
Wenn du die Y-Speiche, so heißt sie ja, nimmst in Silber, dann ist ja dieser Aero-Ring schwarz.
Ja.
Dann sieht man die Y-Speiche auch raus.
Okay.
Wenn du die aber in schwarz hast, so wie bei unserem Exemplar, sieht es einfach, finde ich, sehr, sehr wild aus. Also dann sind sehr viele Speichen in alle möglichen Richtungen. Dann ist dieser Ring nochmal, dann nochmal eine kleine Speiche dazwischen und so. Dadurch, finde ich, passt der Name nicht so hundertprozentig, weil man sieht es eigentlich kaum.
Ja, genau, finde ich nämlich auch. Also gerade in dem Fall jetzt von unserem Testwagen sieht man es nicht, dass es Y-Speiche ist. Was aber nicht heißt, dass die Felge nicht gut aussieht. Mir gefällt die Felge echt sehr gut. Wobei mir die andere 20-Zoll-Felge noch besser gefällt.
Geht mir genauso. Also ich muss dazu sagen, ich finde die Felge wirklich ein bisschen zu unruhig. Ich finde sie nicht schlecht. Man muss dazu sagen, Mercedes hat ja oft auch beim AMG-Paket und sowas bei den Felgen diesen Aero-Ring mit drin. Mhm. Ich finde, vielen Felgen tut das gar nicht gut. Also sie sehen dadurch echt sehr klein teilweise auch aus. Oftmals haben die auch so einen dicken Rand dann einfach mittendrin. Und teilweise sind es auch Designs, die es früher schon ohne diesen Rand gab, die sie dann einfach übernommen haben mit so einem dicken Rand. Und das irgendwie merkt man einfach, dass es so nachträglich gekommen ist. Finde ich nicht so ganz so schön. Das finde ich bei den Rädern nicht. Trotzdem muss ich sagen, ist mir da ein bisschen zu viel los. Ich finde die extrem unruhig, weil da wirklich so viele Speichen einfach sind. Und dann noch mal zwischen Speichen und dieser Ring und so weiter. Also da finde ich die andere 20-Zoll-Felge stimmiger, ist ein bisschen ruhiger.
Schmiederäder im Kreuzspeichendesign.
Genau die.
Wobei da muss ich sagen, wenn wir jetzt schon so tief einsteigen, die gefällt mir wirklich gut, aber nur in Silber. Ich finde die in Schwarz, da, wie so oft bei schwarzen Felgen, geht das gesamte Design verloren. In Silber wirkt die noch größer, obwohl sie auch 20 Zoll ist. Mhm. Und erinnert mich irgendwie so ein bisschen an so eine HRE-Felge.
Ja, ja, stimmt. So.
Habe ich aber tatsächlich noch nie live gesehen.
Also die Felge an sich schon.
Ja, aber nicht auf dem Auto.
Nicht auf dem Auto, ne?
Ja, genau.
Auf dem AMG GT ist die ja öfter drauf.
Richtig.
Genau.
Aber beim CLE witzigerweise, wenn dann meistens die, die unser Fahrzeug drauf hatte.
Ja, ich bin auch gerade im Überlegen. Ich glaube, die habe ich noch nicht. Ich habe die Standardfelge, die 19-Zoll-Felge habe ich ein paar Mal gesehen. Viele haben die wahrscheinlich jetzt als Winterräder auch dann.
Ja.
Und die Felge, die unser hat, ja, ich glaube, die andere habe ich noch nicht gesehen. Nee, stimmt.
Ja, dann können wir euch noch die Reifendimensionen sagen. An der Vorderachse 265-35 ZR20 und an der Hinterachse 295-35 ZR20. Und da haben wir uns beide noch, als wir damit gefahren sind, noch echt angeguckt und haben gesagt, ganz schön breite Reifen auch auf der Vorderachse vor allem, ne?
Ja, das stimmt. Das sind ordentliche Puschen auf jeden Fall.
Und wenn ihr sehen wollt, wie dieses Fahrzeug, also unser Testwagen von Sternpartner Tesma, aussieht, dann könnt ihr das natürlich machen unter @Achtung Fahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten mit Doppel-S, auf Instagram. Da seht ihr jetzt schon parallel die Bilder von unserem Fahrzeug. Und dann könnt ihr auch vielleicht nachvollziehen, was wir zu den Felgen gemeint haben. Die anderen können wir euch da jetzt leider nicht zeigen. Die müsst ihr dann nochmal im Konfigurator nachschauen. Ein schönes Detail, wie ich finde, graue Bremssättel.
Ja, sehr wichtig. Und die wurden ja auch bei dem Exemplar extra angewählt.
Ja, also das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Ansonsten rote Bremssättel haben wir, glaube ich, auch schon häufig hier im Podcast drüber gesprochen. ja, haben sich zumindest in unserer Sicht, da sind wir uns mal wieder einig, überholt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Man muss aber auch dazu sagen, bei dem Wagen jetzt in dem Spec wäre es jetzt nicht ganz so grausam gewesen. Nee. Also da gibt es Farben, wo es deutlich schlimmer ist. Bei Schwarz, finde ich, passt es per se ja schon erstmal. Aber ich kann es einfach nicht mehr unbedingt sehen.
Ja.
Aber es wäre jetzt nicht total der Fauxpas.
Das stimmt. Und jetzt fangen wir nochmal quasi vorne an. Jetzt haben wir einmal den Spec abgesprochen oder besprochen vielmehr. Jetzt können wir nochmal vorne anfangen. Also die Front. Ich habe damals gelernt, das trifft jetzt auch auf das normale CLE-Coupé zu. Es ist eine sogenannte Haifischschnauze.
Ah. Okay.
Also wenn die Haube quasi vorne so ein Tacken länger ist als unten die Schürze, dann soll das so überstehen und dann die Haube ja logischerweise optisch verlängern. Mhm. Beim AMG mittlerweile eigentlich typisch mit Panamericana-Grill.
Mhm. Obwohl es ja eigentlich auch ein bisschen in meinen Augen ausgelutscht ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil den sieht man ja mittlerweile wirklich auf allen Autos. Also wirklich unzählig. Also so wie damals bei BMW das mit diesen M-Streifen im Grill war. Mhm. So ist es jetzt bei Mercedes mit dem Panamericana-Grill. Ich habe tatsächlich schon mal eine R-Klasse mit dem Panamericana-Grill gesehen. Ich wusste gar nicht, wer sowas herstellt. Aber bei dem Wagen passt es trotzdem ganz gut.
Man muss jetzt einmal vielleicht ganz kurz sagen, für alle, die jetzt nicht ganz so tief drin sind, Panamericana-Grill bedeutet eigentlich, dass die Streben alle senkrecht sind. So alle nebeneinander, senkrechte Streben. Kam, mit welchem Auto wurde es eingeführt? AMG GT Facelift?
Ich glaube ja, beim GT, ja.
GT Facelift. Und dann wurde es inflationär bei allen Mercedesen eigentlich, also den AMG-Modellen, verbaut. Und daraufhin haben sich dann die Nachrüsthersteller gedacht, es wäre ja mega, wenn man das wirklich an jedes Auto einfach bauen könnte von Mercedes.
Genau.
So, und da gab es offensichtlich bis heute einen guten Kundenkreis für, weil viele Leute sich denken, ich fahre hier zwar so ein C180 Elegance, aber Panamericana Grill, da könnten einige vielleicht schon denken, dass das C63 ist.
Ja, wahrscheinlich. Also vielleicht bringt das ja auch ein übelstes Überholprestige. Wir wissen es einfach nur nicht.
Ja.
Alle machen direkt Platz. Vielleicht macht das ja Sinn, ich weiß es nicht.
Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, wir beide sind definitiv überhaupt keine Fans von den Nachrüstlösungen.
Nee.
Und bei den neuen Autos kommt es sehr drauf an. Du hast es eben eigentlich schon passend gesagt. Ich finde, beim CLE fällt es gar nicht so überhaupt ins Gewicht. Also muss man schon darauf achten, dass der Panamericana Grill wirkt. Der wirkt überhaupt nicht fehl am Platz. Aber es gibt so ein paar Modelle, wo ich sage, würde ohne besser aussehen.
Ja, vor allem teilweise gibt es die ja auch noch vor Facelift dann zum Beispiel ohne, mit dieser einen Strebe. Und dann kam dieser Panamericana Grill. Und man merkt halt, dass es irgendwie im Nachhinein kam, dass es gar nicht die Grundidee beim Design war, sondern erst, okay, das kommt gut an, das hauen wir da jetzt auch noch mit ran.
Ja, das stimmt. Also, beim CLE können wir uns drauf einigen, passt.
Auf jeden Fall.
Serienmäßig beim CLE 53 ist das sogenannte Digital Light. Also, das sind Scheinwerfer mit Projektionsfunktion. Und die gibt es quasi auch für andere Modelle. Ich habe mal nachgeschaut, da ist Mercedes auch ganz besonders stolz drauf. Über 1 Million Pixel pro Scheinwerfer. Und was Projektionsfunktionen bedeuten, das habe ich tatsächlich, muss ich sagen, erst ziemlich spät verstanden. Ich bin ein paar Wochen, bevor wir den CLE gefahren sind, bin ich eine C-Klasse gefahren, aktuelles Modell 206. Und da bin ich relativ weit mitgefahren, bis nach Frankreich. Und nachts bei schlechtem Wetter habe ich dann das erste Mal gesehen, was diese Projektionsfunktionen überhaupt machen. Also die projizieren dir auf die Fahrbahn bestimmte Hinweise oder sowas. Mhm. Ne? Zum Beispiel, wenn du zu dicht auffährst oder wenn du die Spur verlässt. Tatsächlich, anders als man sich das jetzt vielleicht vorstellt, in meiner Vorstellung wäre es jetzt so, dass es so unnormal hell ist und das so richtig, es ist ganz dezent irgendwie so, fast schon so unterschwellig. Und ich muss sagen, auch wenn es komisch klingt, falls man es noch nicht selber erfahren hat, es ist tatsächlich ganz cool. Gerade nachts so bei schlechtem Wetter kann einem das tatsächlich, wenn man mal unaufmerksam ist, so ein bisschen, ja, wie gesagt, das hilft einem jetzt nicht, das ist so ein dezenter Hinweis.
Mhm. Ich finde, man muss wirklich auch genau darauf achten erstmal. So die ersten Male denkt man erstmal, war da gerade irgendwie was?
Ja.
Also man hat das gar nicht so richtig verstanden so. Wenn man aber dann darauf achtet, sieht man doch, wie viel verschiedene Sachen der eigentlich anzeigen kann. Ist irgendwie ganz witzig, ist aber, finde ich, in meinen Augen eher eine Spielerei, als es jetzt wirklich viel hilft, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Also ich glaube, Audi hatte das ja damals sogar noch vorher mit dem e-tron SUV, hatten die, glaube ich, tatsächlich das irgendwie mal eingeführt. Und da weiß ich noch, war das extrem teuer. Also ich meine mehrere tausend Euro, wenn du die Scheinwerfer dann genommen hast. Mhm. Da habe ich es nie erfahren. Und als ich das jetzt in der C-Klasse zum ersten Mal hatte, dachte ich, oh, das ist nett. Würde ich jetzt keine Tausende von Euro für ausgeben. Nee. Aber wenn es an Bord ist, dann finde ich es, wie gesagt, auf jeden Fall auch nicht störend.
Nee, das stimmt.
Also so, ist ein cooles Feature, wenn man es zum ersten Mal irgendwie kennenlernt, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Für mich wäre aber eher ein Punkt, warum ich mich immer fürs Digital Light entscheiden würde. Wie gesagt, beim CLE ist es jetzt hinfällig, weil der sowieso hat. Aber ich finde, der Scheinwerfer an sich sieht auch in der Regel noch mal ein bisschen cooler aus.
Ja.
Sieht einfach ein bisschen schöner aus. Deswegen bin ich immer grundsätzlich ein Freund von den teuersten Scheinwerfern bei den meisten Modellen, weil es oftmals optisch einfach schöner aussieht, weil das in der Regel das ist, was der Designer sich dabei gedacht hatte.
Ja.
Und dann die anderen Scheinwerfer sehen dann immer so ein bisschen basic irgendwie aus.
Ja, das ist ja so ein, das ist wieder so ein Nerd-Ding. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, ich nehme einen Scheinwerfer wegen der Funktion.
Ja.
Und Autofans oftmals, nicht immer, aber oftmals sagen, na, weil der besser aussieht.
Ja.
So, ne? Also von daher.
Gerade weil bei vielen ja inzwischen auch LED einfach Serie ist und dann verstehen die Leute gar nicht, hey, der hat doch schon LED, warum kaufst du denn die teureren LED-Scheinwerfer?
Ja, so ist es, ne?
Mhm.
Unser Testwagen hatte zusätzlich noch das AMG Optik-Paket an Bord. Das will ich hier an dieser Stelle schon einmal sagen, weil das besteht aus verschiedenen Details. Einmal so seitliche Flicks, die sind jetzt nicht ganz so auffällig. Und auch wenn wir da schon springen, einer größeren Abrisskante hinten auf dem Kofferraumdeckel. Und dieses AMG Optik-Paket wiederum gibt es nur in Verbindung mit dem Night-Paket. Night-Paket, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, sind geschwärzte Anbauteile, unter anderem Fensterrahmen und sowas. Sowas wie Shadowline bei BMW. Mercedes hat das ja aber noch ausgeführt. Es gibt jetzt nicht nur das Night-Paket Exterieur, es gibt auch noch das Night-Paket 2.
Mhm.
Das hatte unser Testwagen nicht an Bord.
Nee, genau. Man muss aber dazu sagen, ich meine, es war in der GLE-Folge, da hatten wir uns doch mal darüber unterhalten, warum es keine Erweiterung des Night-Pakets gibt, quasi, dass man sagt, alles ist schwarz, konsequent.
Mhm.
Jetzt haben sie ja das Night-Paket 2, aber auch das ist eigentlich nicht 100% konsequent, weil der Stern vorne bleibt ja trotzdem silber.
Ja, ich glaube, das ist einfach so ein Ding, das würden die nie schwärzen bei Mercedes.
Ne? Ja.
Also das Night-Paket 2 umfasst dann nochmal geschwärzte Streben im Kühlergrill. Die sind jetzt beim Panamericana-Grill eben noch chrom, im Night-Paket 1, Night-Paket 2 geschwärzt und so Schriftzüge in schwarz-chrom. Die sind jetzt auch noch bei unserem Modell chrom. Aber der Stern bleibt immer chrom. Das ist wahrscheinlich anders als bei Audi, die ja auch die Ringe schwärzen, sagt Mercedes. So stelle ich es mir vor, der Stern bleibt chrom.
Mhm. Ja, wahrscheinlich. Und was noch dazu kommt, die Felgen haben ja immer so einen silbernen Rand, wenn sie schwarz sind. Bleibt trotzdem silber.
Ja.
Finde ich auch so ein bisschen inkonsequent.
Ja.
Aber naja, war ja schön gedacht, dass sie das erweitert haben. Aber auch das ist irgendwie immer noch halbgar.
Luca ist besonders streng, merkt ihr schon, ne?
Ich finde es ist ja an sich nicht so schwer. Also ich würde jetzt sagen, man kann ja ein Night-Paket 1 für die meisten, wo man sagt, okay, so um Fensterrahmen möchte ich das nicht haben und so weiter. Man kann ja sagen, bei Night-Paket 2 sind wir einfach komplett konsequent. Alles ist schwarz, gibt kein Chrom mehr.
Ja.
Also es ist ja in meinen Augen.
Dann erkennen die Leute nicht mehr, dass es ein Mercedes
ist. Ja, stimmt, die denken, das ist ein Audi.
Was ist denn das für ein Auto? Ich sehe ja gar nicht mehr, was das vorne für einen Stern hat. Hat er ja nicht.
Ja, genau, ist ja nicht mehr da. Ja. Scheint ja so zu sein, aber ich, wie gesagt, ich verstehe es irgendwie nicht so richtig, diese. Oder es kommt irgendwann noch das Night-Paket 3.
Und dann ist alles schwarz.
Nee, nur die Felgen. Genau. Stern immer noch nicht.
Ja, okay.
Dafür brauchst du Night-Paket 4.
Okay, jetzt. Jetzt kommen wir ab vom Thema. Wir kommen nochmal zurück zum CLE-Coupé. Beim AMG, und das finde ich ist wirklich für mich das optische Highlight, ist oder sind die ausgestellten Kotflügel.
Ja.
Weil das Auto dadurch halt einen richtig, richtig guten Stance bekommt.
Ja, und vor allem, ganz wichtig, bei dem auch hinten ausgestellte Seitenteile. Ja. Und das muss man sagen, kann Mercedes ja. Also bei den Coupés, also was heißt bei den Coupés? Beim 205 C63 war das ja mega schon, fand ich. Beim 204 haben sie es ja leider auch vergessen irgendwie. Mhm. Aber die können es ja und es sieht richtig gut aus. Ich verstehe nicht, warum sie es bei den Limos immer irgendwie lassen. Wahrscheinlich Kostengründe. Aber
oder um die Coupés halt noch mal mehr irgendwie hervorzuheben, damit du sagst, wenn, dann will ich halt den. Aber ich kann es auch nicht verstehen. Ich finde auch, dass das so viel Unterschied macht, wenn du halt die Kotflügel vorne und hinten ausstellst. Und ja, dadurch sieht das Auto direkt so viel bulliger aus. Also es sieht ganz, ganz anders, wenn du jetzt einen normalen CLE, auch mit AMG-Line, allem Pipapo, neben den CLE 53 stellst, dann denkst du wirklich, das sind unterschiedliche Autos, ne?
Ja, komplett. Also der sieht so viel besser aus und ich finde den normalen CLE, muss ich auch dazu sagen, auch schön. Das ist ein schönes, formschönes Auto, es passt alles. Aber als 53er sieht der nochmal so viel besser aus, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Ich würde aber ganz gerne nochmal ganz kurz zurück zur Front noch. Der hat ja noch so ein Detail auf der Haube vorne.
Ja.
Das ist ja auch so AMG-spezifisch. Und da muss ich sagen, habe ich immer gedacht, dass das eigentlich so ein Fake-Ding wäre.
Mhm.
Aber wir haben ja gesehen bei dem Wagen, es ist tatsächlich geöffnet. Nicht zu 100%, ist nicht komplett offen, aber es hat tatsächlich eine Funktion. Also scheint so ein bisschen wärmeableitend zu sein. Und ich finde auch, das sieht richtig gut aus.
Ja, gefällt also mir extrem. Es ist ein Luftschlitz, aber nicht zum Luft reinlassen, sondern quasi, wir vermuten Abluft, um halt ein bisschen Wärme aus dem Motorraum abzulassen. Und das hat eben nur der AMG. Das normale CLE Coupé hat so, so Power Domes hat das auch, aber eben nur diese und keine Verbindung dazwischen.
Genau.
Okay, haben wir abgehakt. Jetzt können wir zurückkommen zu den ausgestellten Kotflügeln, okay? Weil da bin ich noch nicht fertig mit.
Ja, ist ja gut.
Da bin ich noch nicht fertig. Ich habe nämlich extra nochmal nachgeschaut. Im Vergleich zum alten C-Klasse Coupé, hat der CLE als AMG 4 cm mehr Spurweite vorne und 7 cm mehr Spurweite hinten.
Das ist schon amtlich.
Das ist schon wirklich amtlich. Und weil es jetzt passt, haben wir hier auch nochmal die Abmessungen für euch. Länge 4,85 Meter, Breite 1,94 Meter, Höhe 1,43 Meter und Radstand 2,88 Meter. Und jetzt komme ich wieder mit einer Frage um die Ecke. Ich habe mir hier die Vergleichswerte rausgesucht vom C63 Coupé 205. Was schätzt du, wie breit ist ein C63 S Coupé, also C63 Coupé 205?
1,90?
1,88.
Wow, okay, 6 cm schmaler?
6 cm schmaler.
Dann ist der fast genauso breit wie normaler CLE, oder wie? Der müsste ja 1,87 sein, wenn du sagst.
Genau, ja.
Okay. Okay, krass, das hätte ich nicht gedacht.
Ich nämlich auch nicht, weil wenn man sich dieses C63 Coupé, den 205er, anschaut, du hast es ja eben schon gesagt, da haben sie es ja wirklich richtig gut umgesetzt mit den breiten Kotflügeln. Und ich finde, das Auto wirkt auch schon super stämmig.
Ja, der wirkt nicht gerade schmal.
Und wenn du den jetzt im Vergleich zum CLE 53 hast und du hast da 6 cm mehr beim CLE 53, dann finde ich, unterstreicht das nochmal, wie bullig das CLE Coupé als AMG dasteht.
Ja, stimmt. Ah, krass.
Ja, also, habt ihr wieder was gelernt? Und jetzt können wir einmal rumgehen ans Heck. Das Heck finde ich tatsächlich auch schon beim normalen CLE sehr gelungen. Es gibt ganz schmale Rückleuchten, die sind zweigeteilt und die haben in der Mitte so einen schwarzen Einleger. Der ist nicht beleuchtet, aber optisch verbindet der die Rückleuchten so ein bisschen miteinander. Mir gefällt das gut.
Ja, witzig. Da sind wir uns auf jeden Fall nicht einig. Also ich finde, das Heck ist wirklich nicht die Sahneseite von dem Wagen. Einmal genau dieses Verbindungsstück, was du gerade genannt hast, finde ich irgendwie relativ unnötig. Ich finde jetzt nicht, dass er das gebraucht hätte, weil die Leuchten an sich sind schön. Und ich glaube, wenn sie einfach da enden würden, wo sie ja rein theoretisch auch enden, würde es meiner Meinung nach noch besser aussehen. Und ich glaube, dass ihm auch gut tun würde, wenn man die Heckklappe, die hat ja unten so einen kleinen Knick unterm Stern. Ich glaube, wenn die gerade enden würde, würde das Ganze noch mal ein bisschen stimmiger aussehen. Weil so sieht er so ein klein bisschen aufgeblasen, finde ich, von hinten aus. Also so die Mitte so ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde es nicht 100% schön. Es erinnert mich tatsächlich ein bisschen an das GLE Coupé von hinten auch. Oha. Auch so dieses bisschen flächige an der Haube und sowas. Also es ist bei weitem nicht so schlimm wie beim GLE Coupé und es ist Meckern auf hohem Niveau, weil ich finde trotzdem im Großen und Ganzen ist es ein sehr, sehr gelungenes Auto. Aber ich finde direkt die Ansicht von hinten ist nicht die Sahneseite.
Ja, und da hast du jetzt ja schon gesagt, da sind wir uns nicht einig, weil ich finde, ich habe es mir jetzt hier auch nochmal parallel nochmal aufgemacht, was man genau, wenn man von hinten drauf schaut, richtig schön sieht, ist, wie breit das Auto ist. Und das liegt, finde ich, daran, dass natürlich die Badhäuser sehr weit ausgestellt sind, aber dass das Greenhouse auch so eingezogen ist.
Mhm.
Und das, finde ich, durch diese schmalen Leuchten, ist für mich dadurch schon eine sehr charakteristische Seite am CLE 53. Weil, wie gesagt, von hinten hast du so richtig das Gefühl, der steht so. So.
Mhm. Aber ich rede ja nicht von der Spur. Also klar, die Breite kommt gut rüber. Das ist ja auch schön. Wie gesagt, die Karosserieform ist mega schön. Das passt ja auch alles. Und auch oben vom Dach, wie das runterfließt, sieht alles super gut aus. Es geht ja wirklich nur um diesen Bereich über dem Mercedes-Stern. Also diese, für mich ist es so ein bisschen so eine Monobraue.
Ja.
So ein bisschen in die Richtung geht's. Und halt dieser Knick unten. Ich glaube, wenn die Breite wäre ja trotzdem noch genauso da. Ich glaube, wenn das noch wäre, und die Leuchten wären ja auch immer noch schmal. Aber wenn man diese beiden Parts ändern würde, wäre es in meinen Augen noch, glaube ich, ein bisschen schöner.
Ah, aber gut. Aber du bist kein Autodesigner.
So ist es. Wahrscheinlich würde es komplett blöd dann aussehen, aber in meinem Kopf würde das auf jeden Fall Sinn ergeben.
Das Ding ist ja, das muss man vielleicht noch mal fairerweise dazu sagen, für alle, die jetzt dieses Verbindungsstück zwischen den Leuchten nicht so feiern, so wie du. Bei einem schwarzen Auto fällt es kaum auf, ne? Mhm. Du siehst es eigentlich, musst schon hingucken, dann siehst du, dass das da zweimal getrennt ist. Dann denkst du vielleicht kurz, okay, was ist es? Bei einem hellen Auto würde das natürlich viel mehr auffallen.
Genau, richtig.
Also, wenn euch das nicht so gut gefällt, nehmt das CLE Coupé in einer dunklen Farbe, am besten schwarz.
Ja.
Weiter unten haben wir dann echte Endrohre, runde Endrohre, ne?
Mhm.
Und dazu muss man sagen, echt ist so relativ, aber beim CLE normal sind es richtige Fake-Blenden, ne?
Ja.
Also da ist wirklich das gar nichts.
Ja, und auch wieder nicht so gut gemacht, dass man jetzt denkt erstmal, oh, das könnten echte sein, sondern du siehst eigentlich direkt, dass die sofort wieder auffällt. Also ist keine Tiefe drin.
Genau. Und das haben sie, finde ich, dann beim AMG schon gut umgesetzt. Typisch 53er Modelle, eben dann 4 runde Endrohre, 2 links, 2 rechts. Die AMG Modelle, die ein V8 haben, die haben wir dann oftmals eben eher eckige Endrohre, ne?
Und das wäre auch da wieder meine Wahl. Also ich finde einfach, die eckigen sehen irgendwie immer ein bisschen schöner aus. Vielleicht ist es auch einfach unterbewusst, dass man immer denkt, okay, es ist halt nicht das Topmodell. Also ich finde gerade so beim AMG GT4-Türer zum Beispiel, ja, den sieht man ja oft irgendwie als Sechszylinder dann. Und dann hat er ja auch diese Runden und man denkt direkt so, ah, okay, war ja nicht der 63er, schade.
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich liegt es daran, wenn es dann halt noch einen größeren gibt, dann denkt man immer, ah, der hätte noch mehr sein können.
Genau, weil per se sieht es ja nicht schlecht aus.
Ich wollte sagen, man verbindet sieht ja nicht irgendwie unstimmig immer.
Ja,
aus.
Nee,
so, ne?
Überhaupt
du denkst
nicht.
Ja nicht, oh, das passt ja gar nicht. Ich finde, es sieht super passend aus in dem Heck.
Ja,
das und in dem Fall gibt es ja bisher auch keine größeren.
Genau.
Also hast du auch nichts verpasst.
Nee, das stimmt. Wie gesagt, das passt ja auch erstmal, aber irgendwie verbindet man immer so ein bisschen was. Ja, negativ ist völlig übertrieben, aber immer so denkt man, ah, okay, schade. Kein 63er.
Ja, okay. Hast du noch was?
Nö.
Dann würde ich sagen, steigen wir ein.
Innenraum.
Während wir einsteigen, muss ich jetzt noch einmal ganz kurz, weil ich habe es ja eben schon einmal hervorgehoben, auf dieses Coupé-Feeling eingehen. Rahmenlose Türen, ne? Also rahmenlose Scheiben. Finde ich immer geil.
Ist immer gut, ja.
Das ist immer schon, finde ich, so ein besonderes Feeling, ne? Das hast du halt leider heutzutage nicht mehr so häufig. Das, finde ich, ist schon besonders. Macht mir Spaß, dann die Tür zu öffnen. Und dann erster Blick ins Interieur ist schon sehr viel C-Klasse.
Ja, also man sieht, dass er eigentlich vom 206 abstammt auf jeden Fall.
Also im Interieur für dich ist es deutlich mehr C-Klasse als E-Klasse.
Mhm.
Optisch, finde ich, haben sie es eigentlich eher, also gerade auch von den Abmessungen, eher in Richtung E-Klasse-Coupé entwickelt. Aber innen dann doch ziemlich viel C-Klasse. Was jetzt per se nicht schlecht ist.
Wollte ich gerade sagen, es gibt ja schlimmere Abstammungen, weil ich finde das Interieur im Großen und Ganzen sehr ansehnlich eigentlich, könnte man sagen.
Ja, finde ich auch. Also wir haben 12,3 Zoll große digitale Instrumente und in der Mitte so ein Zentraldisplay, auch das kennt man von vielen modernen Mercedesen, 11,9 Zoll ist das. Und speziell, es ist leicht zum Fahrer geneigt, um 6 Grad. Es müsste dir als BMW-Fan ja irgendwie gefallen, ne?
Ja, ich finde das sowieso gut. Also ich war ja auch nie großer Freund von diesen freistehenden Displays immer oben drauf so auf der Konsole. Und ich finde ganz schön, dass es wieder ein bisschen nach unten gewandert ist. So ein bisschen an die ursprüngliche Position könnte man fast sagen. Ich finde, es sieht insgesamt deutlich stimmiger so aus. Also
ja,
von daher, ich finde das gut. Das ist ein schönes Display.
Und lässt sich auch gut bedienen.
Ja.
Hat eine gute Auflösung. Also da kann man nichts zu sagen. Schönes Detail, finde ich. Haben wir noch im Auto drüber gesprochen. In den Menüs und überall wird auch der AMG angezeigt und nicht der normale CLE.
Genau. Und wo du es gerade sagst, auch mit der Bedienung, das ist ja auch so ein Vorteil davon. Es fallen ja diese Controller mittlerweile ja bei vielen Modellen immer weg.
Mhm.
Und wenn man jetzt so diese Zwitter-Modelle hat, mir fällt da zum Beispiel so CLA Facelift ein.
Ja.
Dann hast du nicht mehr diesen Bediener da unten, hast noch dieses stehende Display vorne an der Konsole. Das heißt, wenn du was machen willst da dran, musst du halt wirklich da ganz vorne hingreifen, was ja relativ weit weg ist vom Fahrer. Also ich habe relativ lange Arme, für mich geht's. Aber ich denke mal so, für Normalo ist es dann schon ein bisschen schwieriger. Und das finde ich nicht besonders intuitiv. Da finde ich es schon besser, dass es da auf jeden Fall weiter nach unten gewandert ist, sodass du auch nah dann bei dir bist und dann wieder da die Touchflächen dann bedienen kannst.
Ja, absolut. Hast du vollkommen recht. Und natürlich MBUX der neuesten Generation an Bord. Und MBUX, ich glaube, da sind wir uns tatsächlich einig, auch wenn du ja sonst nicht Infotainment-Luca bist. Aber Sprachsteuerung bei MBUX, komm schon.
Ja, die ist mega. Da kannst du wirklich nichts gegen sagen.
Also für mich auch, wirklich, ich würde tatsächlich sogar sagen, immer noch das beste System am Markt. BMW ist auch sehr, sehr gut geworden, aber ich finde MBUX, das ist auch wirklich, Mercedes sind die einzigen Autos, wo ich einstecke und das permanent nutze. Ich versuche gar nicht mehr irgendwas mit der Hand einzugeben oder so.
Ja, geht mir genauso, obwohl ich ja sonst mich mit solchen Sachen überhaupt nicht beschäftige. Aber da steige ich auch ein, ich sag das und ich weiß genau, es funktioniert sowieso.
Ja, alles wirklich richtig gut.
Und dann macht es ja auch Spaß. Wenn man sich auf sowas verlassen kann und weiß, es funktioniert, dann nutzt man es ja auch gerne.
Ja.
Wenn du da 10-mal das sagen musst und dann doch am Ende es wieder eintippen musst, dann ist natürlich das Frustrationslevel dann doch relativ hoch.
Ja, vor allen Dingen bei so Leuten wie uns, die sehr wenig Geduld haben, sage ich mal. Kurze Zündschnur.
Mhm, genau.
Die Sitzposition bei diesem Auto, da war ich persönlich sehr überrascht. Denn ich fand die Sitzposition angenehm tief. Und das ist für mich bei einem Mercedes nicht selbstverständlich.
Genau. Und das wollte ich tatsächlich auch, also darauf wollte ich hinaus bei meiner Einleitung ganz am Anfang, dass es weiter Richtung Boden ging. Ich war auch überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass man so weit runterkommt mit dem Wagen.
Ja.
Also mit dem Sitz. Also finde ich auch richtig gut.
Und dazu muss man sagen, dass unser Testwagen die normalen, in Anführungsstrichen, Sportsitze hatte. Es gibt auch noch Performance-Sitze. Da war ich ein bisschen verwirrt am Anfang. Ich habe echt viel im Konfigurator hin und her geklickt, weil Performance-Sitze bei AMG sind für mich diese klassischen Performance-Sitze, die sie damals auch im 205er C63 hatten, AMG GT, A45, diese klassischen, die wirklich so aussehen wie eine Schale, wo du zwar noch die Lehne verstellen kannst, aber die schon sehr, sehr sportlich aussehen. Und auf den Bildern im Konfigurator sahen die Performance-Sitze ganz anders aus.
Mhm.
Es sind eher so Multikontursitze, die halt mehr ausgeformt sind.
Genau.
Und die hatten wir aber nicht. Wir hatten die normalen Sitze und trotzdem war man schon von der Sitzposition her sehr weit unten. Und das hat mir gut gefallen und wie gesagt, fand ich auch überraschend.
Ja.
Ich muss auch sagen, grundsätzlich fand ich die Sitze sehr bequem. Wir hatten so eine Ledernachbildung, ist es ja, Artico, das standardmäßige, und Mikrofaser AMG in so schwarz-rot war das ja so, ne? Mit so roten, also eigentlich schwarz, mit so roten Details und roten Nähten. Es gibt auch echtes Leder oder auch Nappa-Leder gegen Aufpreis. Wobei ich jetzt sagen muss, in diesem Fall ist mir die Beschaffenheit der Sitze nicht negativ aufgefallen, anders als beim GLE.
Ich wollte gerade sagen, wer weiß, wenn da echt Leder drin gewesen wäre, ob das jetzt nicht wieder so ein 10-Minuten-Rage von dir gewesen wäre
oder geworden wäre. Wenn das wieder dieses Ruffe, vermeintlich Ruffe war, ja, dann besser das.
Mhm.
Und ich fand die Sitze auch sehr bequem, aber einen Kritikpunkt habe ich trotzdem, im Oberschenkelbereich zu wenig Seiten halt. Da haben die wirklich, da sind die echt ein bisschen wenig ausgeformt. Also ich glaube, nur dafür hätte ich gerne mal diese Performance-Sitze einfach im Vergleich getestet. Die kosten, wenn ich das richtig gesehen habe, im Konfigurator 2.559 Euro extra. Wenn ihr also mit dem Gedanken spielt, versucht einfach beide mal Probe zu sitzen. Vielleicht sagt ihr ja auch, ihr sitzt im Oberschenkelbereich anders oder habt da mehr Seiten halt. Mir hat es da ein bisschen gefehlt. Oben so Rücken überhaupt nicht, aber Oberschenkel, naja, kleiner Abzug in der B-Note.
Ja, also ich muss sagen, ich war allgemein so ein bisschen von den Sitzen enttäuscht. Okay. Nicht jetzt, weil ich die jetzt irgendwie extrem schlecht fand oder so, aber ich finde die rein optisch und vom Sitzen her bringen die überhaupt kein Feeling, dass das wirklich jetzt ein AMG ein richtiger ist. Weil ich finde, die sehen fast genauso aus wie beim 206 mit AMG-Paket. Mhm. Die haben ja auch dieses gleiche Muster dann da in den Sitzflächen zum Beispiel drin und so weiter. Und ich finde, man merkt überhaupt nicht, dass was Besonderes ist an den Sitzen. Das fand ich ein bisschen schade, dass sie sich da nicht ein bisschen mehr haben einfallen lassen. Für mich hätte gefühlt dieser Performance-Sitz der Standardsitz sein können und da hätte man vielleicht nochmal einen richtigen Performance-Sitz da reinhauen können. Den alten zum Beispiel, weil den fand ich eigentlich immer optisch schon ein Highlight. Also der sah schon immer ganz cool aus.
Ja.
Und bei dem sieht ja selbst dieser Performance-Sitz halt, deswegen hast du dich ja auch so ein bisschen schwer getan im Konfigurator, ging mir nämlich genauso, ein bisschen beliebig. So.
Ja, vielleicht ist das halt, um dann trotzdem wenigstens allen denen zu verkaufen, ne?
Ja, kann sein, ja.
Das aber stimmt. Gut, wir müssen jetzt natürlich auch davon ausgehen, dass der halt einfach mehr Seiten halt bietet, weil wir ihn nicht getestet haben.
Mhm.
Wie gesagt, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, testet besser beide und schaut einfach, welcher euch besser oder mehr taugt.
Genau.
Dann würde ich gerne als nächstes über das Lenkrad sprechen.
Mhm.
Wir haben das AMG-Lenkrad der neuesten Generation an Bord, also so zwei Doppelstege, unten abgeflacht. In unserem Fall Nappa-Leder, also echtes Leder, fühlt sich auch gut an. Aber ich hätte da noch mal 499,80 Euro in die Hand genommen. Und dann hätte ich das mit Mikrofaser im Griffbereich bestellt.
Mhm. Ja, hätte den, glaube ich, ganz gut getan.
Ich mag es halt gerne. Du magst das, glaube ich, auch ganz gerne.
Ja, ja. Auf jeden Fall, klar. Immer wenn es das gibt, bei einem Performance-Modell, dann passt das extrem. Vielleicht würde ich es immer nehmen. In Vorbereitung auf die Folge habe ich witzigerweise noch mal kurz recherchiert. Erinnerst du dich an einen wilden Vergleich beim GLE, woran dich der Pralltopf erinnert hat?
Ja, Völkerball.
Ja, richtig. Ich habe extra jetzt noch mal gegoogelt, wie Völkerball aussieht.
Genau so.
Nee, überhaupt nicht. Also ist tatsächlich mindestens Handballgröße, eher noch ein bisschen mehr. So ein weicher Ball, also war wirklich ein bisschen weit hergeholt.
Glaube ich nicht.
Okay, gut. Perfekt. Ja, gut, dann habe ich mir das einfach ausgedacht und du hast komplett
recht. Ich sehe das hier noch vor mir.
Ja.
Das ist absolut ein Völkerball.
Absoluter
Völkerball. Ich zeige es mir gerade nochmal.
Doch, ne? Jetzt, wo ich sehe, ja, stimmt.
Ist sieht aus wie ein Völkerball mit Mercedes-Stern drauf.
Ne? Ja, doch, genau. Ne? Ja, gut, jetzt, wo du es zeigst.
Können wir uns drauf einigen. Das eigentliche Highlight an diesem Lenkrad sind aber vermutlich diese kleinen Display-Knöpfe rechts und links. Und Mercedes-AMG-Fahrer unter euch, zumindest die aktuelleren Modelle fahren, werden sie wahrscheinlich kennen, für alle, die jetzt mit Mercedes nicht ganz so viel am Hut haben. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr cooles Feature. Also du hast unten an den Stegen, rechts und links, zwei Knöpfe. Knöpfe ist vielleicht einfach ein bisschen untertrieben. Tasten, Satelliten, was auch immer. Es ist halt ein Display und auf dem rechten kann man den Fahrmodi einstellen. Man kann da so dran drehen und es ist wirklich, es verändert sich nicht nur der Modus, sondern das auch mit Hintergrundfarbe, das sind Farbdisplays, ist wirklich sehr, sehr cool und trotzdem mega intuitiv zu bedienen, finde ich. An dem rechten kannst du halt drehen, an dem linken hast du nochmal so eine Unterteilung, kannst du dann außen drauf drücken, kannst aber auch auf das Display drücken, ne?
Mhm.
Also klingt, ich merke selber, wenn ich es jetzt gerade erkläre, klingt irgendwie gar nicht intuitiv, aber ihr könnt mir glauben, wenn ihr da euch reinsetzt in so ein Auto und ihr seht das, es ist super selbsterklärend. Und mir macht's immer Spaß, da dran rumzudrehen.
Ja, und da muss ich zugeben, ich bin ja jemand, der sich eher darüber beschwert und nach kürzester Zeit direkt keine Lust mehr hat, das zu bedienen. Ich kam damit auch schnell zurecht. Auch wenn das jetzt wirklich gerade bei deiner Erklärung ein bisschen kompliziert klang, weil es ja doch relativ viele Funktionen für so eine kleine Taste, für so ein kleines Wahlfeld, wie auch immer man das nennen möchte, sind, kam ich trotzdem damit relativ schnell zurecht. Also es ist doch recht intuitiv. Und ich finde auch, es sieht optisch echt cool aus, vor allem im Dunkeln.
Ja.
Ich finde, wenn du im Dunkeln fährst und das so leicht leuchtet, das hat schon was.
Und man kann jetzt die Fahrmodi beispielsweise nicht nur über diese Display-Tasten. Das ist wie so ein Schnellzugriff. Porsche hat ja auch mittlerweile so einen kleinen Satelliten bei den moderneren Modellen. Allerdings ohne Display. Das ist einfach nur zum Drehen. So müsst ihr euch das auch bei den AMG-Modellen vorstellen. Wenn du jetzt sagst, boah, nee, das ist überhaupt nicht meins, kannst du natürlich auch die Fahrmodi ganz klassisch über das Display einstellen. Gar keine Frage. Genauso wie quasi Auspuffsound oder Fahrwerk. Du kannst da wirklich ganz schön viele Funktionen vor allen Dingen auf die linke Taste legen. Es ist wirklich sehr, sehr cool, das so für sich zu individualisieren.
Ja.
Ja, ansonsten das Lenkrad an sich mit diesen Doppelstegen und diesen Touchflächen, da sind wir, glaube ich, beide keine großen Freunde von, ne?
Nee, haben wir ja schon mal groß und breit drüber gesprochen. Das ist nichts.
Ja, gut. Einen kleinen Abzug in der B-Note habe ich tatsächlich noch mal.
Mhm.
Und zwar Materialauswahl in gewissen Bereichen. Ja?
Ja.
Da will ich jetzt vorweg einmal sagen, ich bin jetzt keiner von diesen klassischen Autotestern, die irgendwie Teppich hochnehmen und dann drunter gucken und sagen, ah, hier hätten sie ja auch noch mal aufschäumen können. Oder irgendwo im Fußraum rumkrabbeln und sagen, ah, hier unten habe ich ja mal ein bisschen Hartplastik entdeckt. Das ist mir völlig egal. Aber ich finde, so gewisse Sachen, die permanent im Blickfeld sind, die sollten schon ja, hochwertig wirken, je nach Fahrzeugklasse natürlich, ganz klar. Aber das war tatsächlich auch schon ein Kritikpunkt bei der Präsentation des normalen CLE, Handschuhfachdeckel.
Mhm.
Handschuhfachdeckel bei diesem Auto ist aus Hartplastik. Und ich finde, das ist ja schon, sobald du in den Beifahrerraum guckst, hast du den halt im Blick, diesen Handschuhfachdeckel. Das, finde ich, ist was, da hätte ich mir gewünscht, das hätte man ein bisschen schöner gemacht.
Ja, das passt halt einfach nicht zu dem Gesamtbild vom Interieur.
Genau.
Weil du siehst halt eigentlich nirgendwo so richtig diese klassischen Hartplastikflächen. Aber da ist es ja eine relativ große Fläche, die halt nun mal genau in deinem Blickfeld ist.
Richtig.
Und das fällt nun mal negativ auf.
Und da muss ich sagen, das ist so das Einzige, wo ich sage, da hätte ich mir ein bisschen mehr Detailverliebtheit gewünscht. Nicht jetzt speziell beim AMG, sondern auch schon beim normalen CLE. Das ist auch kein günstiges Auto. Auch da würde ich mir schon wünschen, dass das zumindest irgendwie aufgeschäumt ist oder so. über diese hochglanzschwarzen Flächen, zum Beispiel bei der Mittelkonsole oder so, das, darüber kann man sich streiten. Das ist halt Geschmackssache. Die sind empfindlich, aber die sehen, finde ich, nicht so billig aus. Aber dieser Handschuhfachdeckel, naja.
Ja, ich wollte gerade sagen, diese Hochglanzflächen sehen halt nach einer Zeit irgendwann einfach schlimm aus. Aber diese Hartplastikfläche sieht ja schon beim Neuwagen aus. Das ist auch ein
genau.
Bisschen mau.
Und es sticht halt wirklich raus, weil sonst der Innenraum sehr hochwertig ist. Und du hast es schon gesagt, ist ja auch ein schöner Innenraum. Du hast wirklich das Gefühl, da passt alles zusammen. Und dann siehst du das. Ja, nicht ganz so schön. Dafür hat es zum Beispiel ein Panoramadach in diesem Paket immer serienmäßig, dieses Auto, ne?
Ja.
Das ist zum Beispiel auch ganz cool, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von Panoramadächern bin. Ich mach die eh nie auf, aber du ich zum schon. Beispiel als ja. Frischluftfanatiker, ne?
So ist es.
Bist da immer auf jeden Fall großer Fan von, ne?
Ja, Panoramadächer sind eine Macht.
Was mir wichtiger ist, ist das Burmester Soundsystem. 3D Surround Soundsystem. 17 Lautsprecher, 710 Watt. Kann ich sagen, haben wir getestet zusammen.
Mhm.
Richtig gut.
Ja, das ist echt Sahne.
Hat uns beiden sehr, sehr gut gefallen. Also auch das ist Teil des, wie heißt dieses Paket noch? Hast du das da noch notiert? Ich glaub,
Premium Plus Paket war das.
Premium ne? Plus, das ist das Paket. Da ist Panoramadach mit drin, 3D-Soundsystem von Burmester und noch einiges mehr. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man auch nur ein, zwei von den Features eh haben will. Ne?
Ja, genau.
Dann habe ich noch zwei lustige Anekdoten im Innenraum, die ich gerne noch loswerden möchte.
Mhm. Komm ich da schlecht bei weg oder?
Schlecht ist relativ, ne?
Okay, ich bin gespannt.
Die erste, du hast irgendwie was erzählt, als wir gefahren sind. Und scheinbar hast du sehr wild gestikuliert. Und permanent ist die Innenraumbeleuchtung angegangen, weißt du
das? Stimmt, doch? Ja.
Und wir haben versucht, das noch nachzustellen und wissen gar nicht, wie du es gemacht hast. Aber mit deinen Zauberhänden beim Erzählen immer Innenraumbeleuchtung an.
Kannst mal sehen, was ich alles kann.
Das war die eine lustige Anekdote. Und die andere permanent hast du deinen Sitz verstellt.
Ja, stimmt. Ich bin gerne mal mit dem Knie gegen diese Sitzverstellung gekommen. Das ist tatsächlich eine Thematik, die bei Mercedes ja schon lange irgendwie so ist. Also, dass es da an dieser Position ist. Und da ich gerne, wahrscheinlich für viele ein bisschen komisch sitze, also relativ breitbeinig.
Wie ein Larry.
Ja, wie ein Larry vielleicht. Komme ich oftmals, weil ich meine Beine dann so aufgestellt habe, komme ich oftmals mit dem Knie gegen diese Sitzverstellung.
Die ja bei Mercedes klassisch in der Tür ist, muss genau. man dazu sagen. Und permanent siehst du dann, wie Luca auf einmal mit dem Sitz nach vorne fährt, weil er wieder mit dem Knie dagegen gestoßen ist.
Ein sehr guter Kumpel von mir, der hat sich da damals schon immer drüber aufgeregt. Also liebe Grüße gehen raus an Hüseyin. Der hat sich schon immer über mich lustig gemacht, dass ich jedes Mal in seinem Wagen mich auf dem Beifahrersitz immer nach vorne geschoben habe. Ja, also wie gesagt, war auch schon bei anderen Mercedes-Modellen irgendwie ein Problem bei mir. Wahrscheinlich auch nur ein Problem, was ich habe.
Ich wollte gerade sagen, das kaum ist jemand anders. Ein sehr individuelles Problem, ne? Also mir ist das nicht einmal passiert, komischerweise.
Ja. Ja, das ist ja auch viel kürzere Beine.
Ja, ja, klar.
So.
Oder ich sitze halt einfach normal.
Ja, kann sein. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein absoluter Konstruktionsfehler, aber gut.
Und dann lass uns der Vollständigkeit halber noch einmal ganz kurz über das Platzangebot im Fond reden, also auf der Rückbank, denn das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so wirklich erwähnt oder auch gar nicht. Offiziell ist der CLE zumindest ein Viersitzer, ne?
Ja.
2+2 würden die einen sagen, aber es sind auf jeden Fall 4 Sitze mit 4 Gurten und spätestens, wenn wir dann die Bilder machen oder auch die Videos für Instagram, dann setzen wir uns natürlich auch immer einmal nach hinten, um mal zu gucken, wie das so passt. Und ich war relativ überrascht, auch wenn ich natürlich grundsätzlich das Platzangebot damals beim CLE schon mal ausgetestet habe. Ich kann da sitzen, also die Beinfreiheit ist sogar okay. Am Kopf wird es eng, aber es geht noch. Ist nicht bequem mit meiner Größe, 1,83 bin ich. Aber ich könnte da kürzere Strecken problemlos sitzen. Viele hundert Kilometer vielleicht jetzt nicht, aber würde auch noch gehen.
Mhm. Ich habe mich ja tatsächlich auch nach hinten gesetzt. Und ich muss sagen, ich könnte auch aushalten für eine Weile. Also ich habe da reingepasst, ich konnte meine Beine auch mit reinnehmen. Ich konnte den Sitz wieder ganz normal nach hinten klappen. Ich
wollte gerade sagen, der Vordere konnte auch fahren.
Ja, der Vordere konnte auch fahren. Den haben wir ja nicht mal verstellt, der war ja noch ganz normal reingestellt. Und ich konnte hinten normal Platz nehmen. Natürlich saß ich nicht gut, also jetzt extrem bequem oder sonst irgendwas, aber es war okay. Also für eine kürzere Strecke könnte ich da auf jeden Fall problemlos mitfahren.
Ja, siehst du mal. Und du bist 1,90 für diejenigen, die jetzt hier zum ersten Mal einschalten. Und als letzten Punkt des Innenraumkapitels haben wir noch einen Blick in den Kofferraum geworfen, auch wenn wir jetzt nicht in Urlaub gefahren sind. Aber 410 Liter passen da rein. Ja, ich finde, das ist mehr als ausreichend. Das ist jetzt kein Riesenkofferraum, aber auf jeden Fall für ein Auto dieser Klasse ausreichend. Und da sollte jeder genügend Stauraum haben. Und wenn dann doch noch was fehlt, kann man ja auch noch was auf die Rücksitze legen.
So ist es.
Gut, genug zum Innenraum. Ich würde sagen, jetzt kommen wir zu den technischen Daten.
Technische Daten.
Den Mercedes CLE gibt es mit 4- und 6-Zylinder-Motoren. 8-Zylinder-Motoren sind aktuell überhaupt nicht im Angebot. Topmodell ist der angesprochene CLE 53 4MATIC Plus und das bedeutet, er hat einen 6-Zylinder. So weit waren wir schon. Du willst uns jetzt erklären, was das für ein 6-Zylinder ist, ne?
Genau. Und ich starte ja sehr gerne mit dem Motorcode rein. Und bei Mercedes ist das immer wieder ein Highlight. Das ist einfach toll. Also, wir haben den M256E30 DEH LAG.
Klassisch.
Ja, den Motor. Man kennt ihn, ne? Mhm. Ja, geschätzter Logisch. Motor. Ja, aber kommen wir mal zu den Eckdaten. Es ist ein 3-Liter rein 6-Zylinder Mildhybrid. Der Motor leistet 449 PS und hat nochmal 23 PS Elektroboost zusätzlich. Mit Overboost schafft er 600 Newtonmeter bei 2200 Umdrehungen. Normal hat er sonst 560 Newtonmeter und dazu nochmal zusätzliche 205 Newtonmeter Elektroboost.
Ja.
Ist immer gar nicht so einfach, bei diesen Mildhybriden über diese Leistungsdaten zu sprechen, ne? Das ist ja ganz schönes Hickhack und hin und her.
Haben wir uns im Vorfeld noch mal kurz drüber unterhalten. Früher war das ja relativ einfach. Du hattest halt eine PS-Angabe und eine Newtonmeter-Angabe. Mittlerweile bei Plug-in-Hybriden wird ja schon Systemleistung angegeben. Da ist dann ja schon immer eine Verlustleistung mit eingerechnet. Bei Mildhybriden andererseits wird dann halt immer von der Motorleistung gesprochen und dann der Boost-Leistung. Aber hier wird ja auch nicht quasi addiert. Es werden die 449 PS nicht zu den 23 dazu oder die 23 zu den 449, so macht's mehr Sinn. Sondern man spricht von 449 PS plus dann eben einer Boost-Leistung.
Ja, weil er halt eben nur kurze Zeit diese Peak-Leistung dann erreichen kann, ne?
Genau. Und vielleicht noch ganz interessant, grundsätzlich ist das von der Basis her der gleiche Motor wie im CLE 450. Also es ist auch schon ein rein 6-Zylinder mit 3 Liter Hubraum, nur eben dann anders adaptiert. Da hat der Motor 381 PS und 500 Newtonmeter im AMG. Müssen sie natürlich noch mal ein bisschen mehr Leistung rauskitzeln, ist ja ganz klar. Getriebe haben wir immer eine 9-Gang-Automatik an Bord, die AMG Speedshift TCT 9G. Das ist eine Wandlerautomatik, wie gesagt auch noch mal mit spezieller Software von AMG. Und, das weiß natürlich jeder, immer Allrad.
Klar.
4MATIC Plus bedeutet voll variabel. Fahrleistung haben wir auch noch für euch. Ein Topspeed gibt Mercedes an mit 250 km/h und 0 auf 100 4,2 Sekunden. Das wiederum finde ich ziemlich schnell. Ich habe mal nachgeschaut im Test von Autobild. Da hat der CLE 53 diese Angabe sogar noch unterboten.
Mhm.
4,1. Ne?
Mhm.
Und weil ich es immer spannend finde, es geben die Hersteller zwar leider nur selten an, aber wenn man es denn hat, finde ich das immer noch fast, aber nicht fast. Ich finde es aussagekräftiger als 0 auf 100. 0 auf 200. 14,8 Sekunden.
Das ist auch schon ein sehr guter Wert.
Definitiv.
Zum Topspeed nochmal eben. Da gibt es ja auch nochmal das AMG Drivers Package. Dann wird der Topspeed erhöht auf 270 km/h.
Yep.
Und das muss ich sagen, das Paket, das finde ich wirklich irgendwie schwierig. Also es kostet...
ist ja zu schnell.
Ja, genau. Nee, aber es kostet 2261 Euro Aufpreis.
Mhm.
Damit schafft der Wagen 20 km/h mehr Topspeed.
Mhm.
Das war's. Also mehr beinhaltet dieses Paket halt nicht. Also es schafft 20 km/h für 2261 Euro und ich finde 270 ist ja nur wirklich jetzt auch keine beeindruckende Geschwindigkeit. Also weiß nicht, also finde ich irgendwie unnütz.
Ja, also ich finde es auch ein bisschen wenig oder ich hätte mir halt gewünscht, dass sie das quasi zusammenführen mit dem AMG Dynamic Plus Paket.
Zum Beispiel, genau.
Weil da hast du dann nochmal aktive Motorlager, du hast einen Race-Modus dabei. Das hätte man, finde ich, bündeln können. Dann hättest du das zusammen gehabt und dann hätte es vielleicht ein bisschen mehr gekostet. Aber dann hätte man gesagt, okay, wenn ich halt volle Fahrdynamik möchte, vollen Fokus auf Performance, dann nehme ich das. habe ich einen höheren Topspeed und habe die aktiven Motorlager und auch den Race-Modus. Ja, hier
ja, genau,
das Mercedes finde ich wahrscheinlich einfach sich gedacht, komm, wer einfach nur ein bisschen schneller fahren will, kann das auch so buchen.
Ja, finde ich also schon sehr happiger Aufpreis dafür, dass man einfach nur die Abriegelung etwas später setzt. Also es ist ja nicht mehr als einfach nur die Software zu ändern.
Ja, aber wir haben es ja auch schon gelernt, die deutschen Hersteller, mit Ausnahme von Alpina, die lieben ja ihre Abregelung.
Ja.
Wir denken nochmal an Audi zurück. In 16 Stufen kannst du nicht nochmal 10 km mehr. Ja. Und dann, wenn du das noch boost, dann doch nochmal 305 und so.
Ja.
Also da haben die Hersteller aus Deutschland einfach ein Faible für. Finde ich geil.
Ja, offensichtlich.
Und als letzten Wert, den ich euch gerne noch nennen würde, haben wir noch ein Gewicht. Leergewicht. Achtung. 2 Tonnen.
Und zwar glatt.
Glatte 2000 Kilo. Ist nicht wenig.
Nee, das ist für so ein Sportcoupé schon ein bisschen viel, würde ich jetzt sagen.
Ja, absolut. Aber gucken wir gleich mal, wie wir das so empfunden haben hinterm Steuer. Wir haben natürlich auch noch einen Preis, der Basispreis vom CLE 53 4MATIC Plus Coupé beträgt 92.284,50 €. Der Testwagenpreis unseres Fahrzeugs 102.595,85 €. Das ist natürlich sehr viel Geld, gar keine Frage. Aber angesichts dessen, was wir hier sonst häufig für Aufpreise an Extras haben, haben wir hier nur, in Anführungsstrichen, 10.000 € an Extras.
Ja, das ist echt fast noch überschaubar bei dem Gesamtpreis. Und dann, wenn man überlegt, was wirklich alles an Bord ist, an Ausstattung.
Ich wollte gerade sagen, umgekehrt hat man jetzt ja, also so ging es mir jetzt, das kann ich glaube ich schon vorweg sagen, man hat jetzt so drüber nachgedacht und es hat ja nichts wirklich gefehlt.
Nö.
So klar hätte ich vielleicht gerne noch so ein Alcantara-Lenkrad gehabt oder hätten wir nochmal die anderen Sitze getestet, ja. So klar. Aber es war ja nicht so, dass du gesagt hast, boah, so kann ich den ja gar nicht fahren.
Ja, das stimmt. Aber gut, wir reden auch trotzdem halt von einem Basispreis von 92.284, also wir steigen ja schon hoch ein.
Definitiv.
Da aber schon mal drin
rein
ist.
Extras haben wir weniger Extras oder vom Wert her weniger Extras an Bord als beim A1.
Ja.
Aus der letzten Folge.
Das stimmt, ja.
So, und um aus diesem Kapitel auszusteigen, haben wir noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Denn ich habe es ja vorhin schon irgendwann einmal gesagt, dass der CLE 53 noch das Topmodell ist. Denn es ist kein Geheimnis, der CLE 63, der steht schon in den Startlöchern.
Genau. Und die Gerüchte halten sich hartnäckig, dass es wahrscheinlich ein V8 werden wird.
Ja, also ich glaube, es ist schon fast sicher, wenn man dann so ein paar Erlkönig-Runden auf dem Nürburgring mal sieht. Das klingt schon verdächtig nach V8. Das wäre natürlich wirklich eine Ansage auf jeden Fall, ne?
Absolut. Aber wenn man halt sich wirklich den C63 anschaut, ist es eigentlich auch der einzig richtige Weg. Weil die Verkaufszahlen sind ja wirklich sehr, sehr schwach.
Das stimmt. Aber hier reden wir auch vom CLE.
Ja, der würde natürlich mit 4-Zylinder als 63er einschlagen wie eine Bombe. Gerade wenn du einen 53er mit 6-Zylinder bekommst.
Gut, also haben wir euch noch einen kleinen Ausblick gegeben, was da wahrscheinlich ja in naher Zukunft auf uns, auf euch zukommt, CLE 63. Hoffentlich Fingers crossed mit V8. Jetzt würde ich sagen, fahren wir aber los.
Fahren.
Ich habe das Auto abgeholt in Lüneburg und es hat da ungefähr 8000 Kilometer auf dem Tacho gehabt. Das vielleicht einmal vorweg, wenn man so einordnen kann. Also das Auto war mehr oder weniger jungfräulich. Erstmal ganz basic angefangen. Auch als AMG hat das Auto einen Gangwallhebel am Lenkrad. Das ist bekannt von den meisten aktuellen Mercedes-Modellen, ist eigentlich, sobald man sich ja ganz kurz dran gewöhnt hat, ist das total intuitiv. Ne? Haben wir auch schon drüber gesprochen.
Ja, wie gesagt, ich finde es ja sowieso super intuitiv, auch wenn ich da meine Experimente mal in der Waschanlage hatte. Ich sehe schon dein Grinsen wieder.
Ich wollte gar nicht sagen. Ja, genau. Nachher sagst du wieder, ich führe dich vor oder so.
Naja. Nee, aber sonst, also ich finde es wirklich sehr intuitiv und ich finde, das passt auch beim AMG gut.
Ja, finde ich auch. Tatsächlich habe ich mich ganz kurz gewundert, als ich losgefahren bin. Das Auto stand in der Parklücke und ich bin rausgefahren. Dazu musste ich ein bisschen rangieren. Und beim Volleinschlag hat hat das Auto auf einmal ganz schön so gerubbelt, ich sag jetzt mal gerubbelt, über die Vorderräder. Mhm. Und das kenne ich sonst tatsächlich nur von Sportwagen, also reinrassigen Sportwagen. Und da ist man ganz kurz, wenn man das gar nicht kennt, ist das, das fühlt sich auch komisch an, ne? Also du weißt, wovon ich spreche.
Ja, klar, ne? Es fühlt sich erstmal an, als wäre es kaputt, als
genau,
wenn irgendwas nicht stimmt.
Und es liegt eben an diesen enorm breiten Vorderrädern.
Genau.
Zwei 65er Vorderräder, wenn du da halt einen Volleinschlag machst und dann fährst du, dann rutschen die halt so ein ganz bisschen über den Asphalt. Und im ersten Moment fühlt sich das komisch an. Und das hätte ich bei dem Auto nicht erwartet. Das heißt nicht, dass da irgendein Defekt vorliegt oder so. Das ist einfach so. Aber hat mich in dem Moment kurz überrascht und dachte, ah, okay, der scheint wirklich breite Schlappen zu haben, wie man so schön sagt.
265, ne? Auf der Vorderachse ist ja auch schon wirklich eine Ansage.
Ja. Und wir müssen vielleicht auch noch mal an dieser Stelle erwähnen, das haben wir, glaube ich, vorhin unterschlagen, Sommerreifen, Michelin Pilot Sport S5.
Mhm.
Also keine Winterreifen drauf. Die Verhältnisse waren aber auch gut, also Straßenverhältnisse. Das heißt, das war alles passend. Nur wollen wir es der Vollständigkeit halber erwähnen, da wir ja diese Folge im Februar droppen und jetzt der ein oder andere denken könnte, naja, wenn nicht, dass da Schnee lag, ne?
Ja.
War nicht.
Mhm.
So, und jetzt, ich nehme euch wieder mit quasi auf meine ersten Eindrücke nach dem Rubbeln der Vorderachse. Nachdem ich das verkraftet hat oder verarbeitet hat, bin ich losgefahren. Und dann der erste nervige Ton. Tempowarnung. Also wirklich, wir beide gucken uns jetzt hier nochmal in die Augen, ne?
Mhm.
Es gibt doch wirklich niemanden, der das mag.
Nee.
Außer die Leute, die das eingeführt haben. Und ich bin mir sicher, das sind Fahrradfahrer.
Ja.
Die fahren kein Auto.
Nö. Nee. Das würde sie ja sonst selber nerven.
Also diese Tempolimit-Warnung, das ist wirklich für mich als Autofahrer die schlimmste Erfindung der letzten 5 Jahre.
Ja, mit Abstand.
Also es ist so brutal nervig. Für alle, die nur alte Autos fahren, herzlichen Glückwunsch, das ist eine, ja, das ist ein Gebimmel, Gepiepe, sobald du 1 km/h zu schnell bist.
Das ist halt das Problem. Ab 1 km/h drüber.
Ja.
Wenn das halt ab 5 oder 10 oder sowas einstellen, wäre es eine Sache. Aber 1 km/h drüber.
Ja.
Ich meine, es gibt ja auch bis heute immer noch die Tachoabweichung.
Ja.
Ist ja jetzt nicht so, dass die Tachos mittlerweile zu 100% richtig sind. Das heißt, du fährst in der 50er-Zone ja nicht 49.
Ja. Ach. Sondern 50.
Ja, genau. 50 glatt, ja. Nee, aber sobald du bei 51 bimmelt das rum, es macht einen wirklich einfach verrückt.
Und das Problem ist, die Hersteller machen das ja nicht, weil die das so cool finden, sondern weil es Vorschrift ist. Und man muss wirklich sagen, die Hersteller werden natürlich auch immer besser, indem man versucht, es so gut es geht, schnellstmöglich abschalten zu können.
Mhm.
So, also bei Mercedes ist es tatsächlich sehr gut. Du kannst oben auf dem Display einfach auf die Tempo-Warnung klicken, dann ist es aus.
Ja.
Geht schon mal schnell.
Die Frage ist, wie lange noch?
Ja,
weil
genau.
Zum Beispiel beim Spurhalteassistenten ist ja mittlerweile Pflicht, dass du mindestens 2-mal drücken musst.
Richtig.
Über sowas machen die sich ja auch Gedanken nochmal.
Natürlich.
Nicht, dass du es zu schnell ausbekommst, deswegen musst du 2-mal, dass du nochmal einen Ticken länger auf das Display guckst und nicht auf die Straße
am besten. Ein bisschen mehr abgelenkt.
Genau, richtig. Es ist ja mittlerweile wirklich fast so. Du fährst ja mit so einem modernen Auto los und hast das Gefühl, du musst erstmal 17 Einstellungen erstmal vornehmen wieder, bevor du gleich einen kompletten Rappel bekommst.
Ja.
Weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt für die Sicherheit förderlich ist.
Also ich glaube, wir sind uns da einig.
Ja. Absolut.
Also, Tempowarnung bringt gar nichts. Hat leider auch dieses Auto. Wie gesagt, gibt es kein Entrinnen mehr bei modernen oder bei Neuwagen zumindest nicht. Man muss einfach nur versuchen, sich das so wenig nervig wie möglich zu gestalten, indem man guckt, dass man entweder einen Shortcut findet oder sich einen Shortcut legt. Je nach Hersteller ist das aber alles möglich. Wie gesagt, bei Mercedes tatsächlich, auch wenn es nervt, aber immer noch sehr gut gelöst. Ebenfalls sehr gut finde ich das Head-Up-Display. Da muss ich sagen, war ich sehr überrascht. Ist ein richtig, richtig gutes Head-Up-Display. Mega klar, super viele Anzeigen, auch mit Drehzahlband sogar. Und ich bin sowieso großer Freund vom Head-Up-Display. Das ist nämlich auch was, wo du dann ja gar nicht den Blick von der Straße nehmen musst. Und da muss ich auch sagen, in den letzten Jahren hat sich so diese Technologie der Head-Up-Displays enorm weiterentwickelt, ne?
Ja, schon krass. Früher war es ja wirklich eigentlich km/h und vielleicht mal ein Pfeil von der Navigation und das war es auch.
Genau.
Mittlerweile kannst du da ja sonst was alles anzeigen lassen.
Und teilweise ja sogar mittlerweile auch schon mit Apple CarPlay-Integration, wenn du Karten nutzt und so. Also das sind wiederum dann so Fortschritte, wo ich sage, ja, die sind ja auch cool. Also ich will ja auch nicht, oder wir wollen jetzt hier auch nicht so klingen wie die Ewiggestrigen. Es gibt ja auch Sachen so wie Sprachbedienung, haben wir auch gesagt, das ist mega cool. So, aber es gibt halt auch Sachen wie die Tempowarnung, die sind einfach ultra nervig.
Ja.
So, und jetzt kommen wir eigentlich mal zum eigentlichen Fahren, denn das waren jetzt so die allerersten Eindrücke. Jetzt haben wir die Tempowarnung ausgestellt, so. Jetzt gibt es 5 Fahrmodi in diesem Auto. Glätte, Individual, Komfort, Sport und Sport Plus. Tendenziell starte ich zumindest immer in Komfort. Glätte habe ich jetzt mal weggelassen, war nicht glatt, dann brauchen wir den nicht testen. Individual ist so, wie du es dir selber konfigurieren würdest. Also erstmal auf Komfort losgefahren, um erstmal so ein Gefühl für das Auto zu bekommen. Erster Eindruck, 9-Gang Automatik, wie gesagt mit AMG-Spezifikation jetzt hier, finde ich, ist ein sehr, sehr gutes Getriebe. Schaltet so erstmal ziemlich unauffällig, zuverlässig. Und obwohl es ja 9 Gänge sind, das ist ja schon viele Gänge. Ich stell mir vor, du hättest eine 9-Gang Handschaltung.
Ja, dann wird es so wie bei Fast and Furious die ganze Zeit.
Genau, wie viel du am Schalten wärst. Ja, ja. Das ist schon krass so, ne? Ja. Das denke ich mir immer so, wenn es eine 9-Gang-Automatik, es gibt ja auch 10-Gang-Automatiken. Mhm. Wenn man sich das dann vorstellt, wie das mit einer Handschaltung wäre, wild. Schaltet super gut, unauffällig, mit einer kleinen Ausnahme. Wenn man dann mal ein bisschen schneller fährt, aber noch im Komfortmodus ist und sich dann wieder beruhigt, ich sag mal jetzt kurz mal einen überholt auf einer Landstraße oder so, dann habe ich das Gefühl, denkt das Getriebe, ah okay, obwohl er im Komfortmodus ist, will er jetzt vielleicht gleich nochmal sowas machen und hält dann die Gänge für meinen Geschmack zu lange. Ja. Obwohl wir ja im Komfortmodus sind.
Richtig, das erwartet man eigentlich im Sportmodus, ne?
Richtig,
da ist genau. Es ja klassisch so, dass er relativ lange am Gang bleibt, weil er denkt, du willst gleich wieder einen Sprint hinlegen. Im Komfortmodus passt das nicht ganz so. Das stimmt. Aber sonst finde ich im Großen und Ganzen das Getriebe extrem gut.
Ja.
Ich bin ja sowieso, und ich weiß, du ja auch, ein großer Freund von Wandlern.
Mhm.
Und gerade bei so Autos, die jetzt nicht, finde ich, so reinrassige Sportwagen sind. Also ich meine, so ein CLE ist ja jetzt kein Auto, wo du sagst, den nehme ich jetzt nur am Wochenende, um auf der Landstraße jetzt Attacke zu machen oder sonst was. Finde ich, dass so eine Doppelkupplung oftmals viel zu ruppig dann ist. Ja. Gerade so im Stadtverkehr oder sowas. Das ist super nervig dann. Und da ist halt einfach so eine Wandler dann einfach viel, viel komfortabler, viel angenehmer, viel entspannter auch zu fahren. Und ich finde, das macht gerade so ein Auto auch aus, dass du auch entspannt durch die Gegend fahren kannst, ohne dass du die ganze Zeit immer wieder irgendwelche Ruppler hier hast oder irgendwie einen Nacken bekommst. Und das macht das Getriebe extrem gut. Also es fällt bis auf diesen einen Punkt, den du gerade gesagt hast, das hatte mich auch gewundert, das habe ich auch notiert, dass es im Komfortmodus dann auf einmal so lang den Gang hält, verstehe ich nicht. Aber das ist ja auch nur eine Programmierungssache, das Getriebe an sich kann da ja sein, mal nichts für. Aber ansonsten fällt es eigentlich überhaupt nicht negativ auf.
Ja.
Und das ist immer schon mal ein sehr guter Punkt.
Definitiv. Und es ist halt wirklich das Wichtige an so einem oder bei so einem Auto ist natürlich dieser Spagat. Ja, es ist ein sportliches Auto, gar keine Frage, aber man will damit ja nicht permanent Attacke fahren.
Genau.
Das heißt, wahrscheinlich sogar den Großteil der Zeit fährt man eher gediegen, souverän. Und dann brauchst du ja nicht ein Getriebe, was da die ganze Zeit wild hin und her schaltet, immer den Gang extrem lange hält. Und das macht das Auto, wie gesagt, mit dieser einen Ausnahme eigentlich überhaupt nicht. Und dafür wiederum im manuellen Modus, haben wir dann noch zusammen getestet, kannst du sogar in den Begrenzer
gehen. Das ist cool, ja.
Und das ist dann, wenn man tatsächlich mal auf der Rennstrecke fährt, ist es wirklich hilfreich, weil es gibt ja auch Autos, die auch im manuellen Modus dich quasi, ja, übertrumpfen und trotzdem hochschalten. Und wenn du dann an eine Kurve ranfährst und denkst, ja gut, ich kann jetzt hier noch, brauche ich noch nicht hochschalten und das Auto schaltet genau vor der Kurve hoch, wenn du das mal erlebt hast, das bringt gar nichts.
Ja, das finde ich auch kompletter Blödsinn.
Von daher brauchst
du auch keinen manuellen Modus.
Genau, das ist ja auch kein manueller Modus. Dann kann ich ihn ja auch einfach in der Automatik lassen, so
genau.
Wenn ich eh übertöpelt werde, so, ne?
So ist es. Ich finde, als Fahrer solltest du schon immer noch in der Hand haben können,
Wenn
du es möchtest.
Absolut. Und dann, das ist eine Kleinigkeit und hat jetzt auch nichts mit dem CLE 53 im Speziellen zu tun, aber ich finde es immer wieder bemerkenswert, weil vieles, wenn ich so erzähle, dann doch nicht wissen, die keine Mercedes fahren oder auch weniger aktuelle Autos, die Hold-Funktion von der Bremse. Also du fährst an der Ampel ran und dann drückst du einfach die Bremse ein bisschen doller mit deinem Fuß. Und dann hält das Auto die Bremse. Du musst dann nicht mehr auf der Bremse stehen. Hold-Funktion an und für sich haben natürlich mittlerweile viele Autos, aber viele haben das dann über eine Taste zum Beispiel.
Mhm.
Und dann ist es an oder aus. Finde ich, manchmal gibt es so Situationen, wenn du irgendwie an der Seite eine Parklücke siehst und du willst schnell da rein und dann ist die Hold-Funktion an, ist nicht so geil.
Ja.
Bei Mercedes haben sie es wirklich perfekt gelöst und das machen ja auch viele andere Hersteller mittlerweile, dass du einfach die Bremse, du kannst selber entscheiden, jetzt mache ich halt mit dem Fuß ein bisschen doller, hält das Auto einfach an der Ampel an oder ich lasse es halt und halt den Fuß normal auf der Bremse.
Ja, finde ich auch richtig gut. Und das haben die auch schon relativ lange, ne?
Genau, aber wie gesagt, deshalb erwähne ich es, weil immer, wenn ich das dann mal, keine Ahnung, bei einem Familienfest oder so erzähle, dann sagen die, wie jetzt, was? Du drückst einfach doller die Bremse?
Mhm.
Ja, also alle wissen es tatsächlich auch noch nicht.
Nee, das ist klar, das stimmt. Eine kleine Besonderheit habe ich auch noch, was das Getriebe angeht. Im Sport-Plus-Modus. Mhm. Da haut einem ja die Gänge so ein bisschen doller rein, ne?
Ja,
das merkst du so ein bisschen.
Schalldruck, ne?
Ja. Wusstest du, dass der künstlich ist?
Nee.
Ja, hatte ich vorher tatsächlich noch nie gehört.
Wusste ich nicht.
Das ist tatsächlich ein künstlicher Schaltschlag. Also das kommt gar nicht aus dem Getriebe. Das ist einfach, um das so ein bisschen emotionaler quasi zu machen. Weil ich hatte mich gewundert, wo ich dachte, das passt nicht richtig zu dem Wandler so zusammen irgendwie so. Aber ich konnte es auch nicht zuordnen. Also ich hätte jetzt nicht direkt benennen können, okay, das ist künstlich, weil ich ehrlich gesagt nicht wusste, dass es künstliche Schaltschläge gibt.
Nee, wusste ich auch nicht.
So, also war mir nicht bewusst, aber gibt's offensichtlich und der hat das.
Okay. Aber dann haben sie es ganz gut hinbekommen.
Genau, weil man nicht direkt gemerkt hat, dass es irgendwie künstlich ist.
Richtig.
Es ist jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt nötig bei dem Auto. So bräuchte er nicht, aber du musst es ja auch nicht. Du musst ja neben Sport Plus Modus fahren, wenn du es nicht möchtest.
Ja.
Fand ich irgendwie ganz interessant.
Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Hinweis. Wusste ich auch nicht. Aber wie gesagt, haben sie ganz gut umgesetzt. Was sie nicht so gut umgesetzt haben, ist der Sound.
Gute Überleitung, ja.
Wobei, da muss man noch mal ein bisschen differenzieren. Also grundsätzlich, finde ich, klingt der Wagen sonor. Jetzt nicht aufdringlich, aber gerade so, wenn du jetzt einfach nur so fährst und mal durchbeschleunigst, klingt der nicht schlecht. Vielleicht ich finde,
der
nicht,
klingt passend so einigermaßen
genau,
im Auto, ja.
Vielleicht jetzt nicht so, wie man sich grundsätzlich so ein AMG vorstellt und definitiv auch anders als ein C63 205.
Klar.
So, also deutlich zurückgenommener. Aber wie gesagt, eben nicht aufdringlich, es passt.
Genau, recht dezent, recht dumpf und dadurch aber auch recht kraftvoll.
Halt so ein,
aber halt nicht so wirklich präsent.
So ein Sechszylinder-Sound aber auch. Ist halt ja auch ein spezieller Sound, den ja auch viele Leute mögen.
Ja.
So, und jetzt haben wir ja vorhin schon über die Display-Tasten gesprochen. Wenn du jetzt über die linke Display-Taste, da ist so ein Auspuff dann aufgemalt und dann vermeintlich die Klappen öffnest.
Mhm.
Ja, dann öffnest du eigentlich gar nichts. Du machst einfach einen Lautsprecher an. Und das ist der sogenannte AMG Real Performance Sound.
So ist es. Und mit Real hat das überhaupt nichts zu tun.
Ich zitiere hier einmal aus dem Konfigurator.
Mhm.
Mit dem AMG Real Performance Sound klingt die AMG noch emotionaler und sie können bestimmen, wie sich der Turbomotor im Interieur anhört. Per Tastendruck oder Touchscreen können sie den Sound zwischen sportlich dezent, in Klammern balanced, oder sportlich emotional, in Klammern powerful, einstellen. Also, ich versuch's mal diplomatisch auszudrücken. Diese 654,50 Euro, die könnt ihr euch sparen. Und wenn ich's nicht diplomatisch ausdrücken will, dann schmeißt ihr lieber einen Gulli.
Ja.
Weil dieser Sound, dieser Fake-Sound, also ich weiß wirklich nicht, wem das gefällt. Also, es klingt ja auch wirklich so fake. Also du guckst dich an, du beschleunigst und das ist immer, finde ich, das beste Beispiel, wenn du einfach während der Beschleunigung mal diese Taste anmachst.
Mhm.
Hörst einen normalen, sonoren Sound, wie gesagt, nicht aufdringlich, und auf einmal denkst du, hä, hat jetzt einfach einer den Regler irgendwie gedreht, so, ne? Es klingt ja null echt, finde ich.
Nee, also ich finde, es klingt wirklich grausam. Es klingt richtig, richtig schlecht, also gar nicht echt. Und dann finde ich es auch noch viel zu laut.
Ja.
Es ist übel laut.
Ja.
Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Wer da wirklich am Ende saß, so als Tontechniker oder wer auch immer das da macht, und dachte, jo, das ist es.
Ja.
Mega emotional. Ich so, nee, das ist einfach wirklich, also tut schon fast in den Ohren weh. Also ich finde es wirklich unangenehm laut. Also ja. Die Klangfarbe an sich ist schon schlecht, aber die Lautstärke macht es noch schlimmer, finde ich.
Ja, also Top-Tipp, wirklich, spart euch den Real-Performance-Sound. Das braucht ihr wirklich nicht. Also einfach weglassen, der Sound von dem Motor an sich ist schön und passt zum Auto.
Finde ich auch. Und man hört ihn ja auch. Also er ist ja da. Ist jetzt nicht, dass du gar nichts hörst.
Und ich will euch nur noch mal darauf hinweisen, ihr habt es hoffentlich gehört, als ich es vorgelesen habe. Es geht nur darum, wie sich dieser Motor im Innenraum anhört.
Mhm.
Also nicht außen. Außen bleibt alles gleich.
Genau, also beeindrucken könnt ihr da niemanden mit
draußen. Genau, also egal, wo ihr hinfahrt, nur ihr hört das.
Mhm.
Nur ihr müsst das ertragen.
Ja, genau.
Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Motor, denn der ist in meinen Augen wirklich eine Wucht. Also ich muss wirklich sagen, ein richtig, richtig guter Motor. Dieser 3 Liter Reihen 6 Zylinder, der fühlt sich so souverän an, hat extrem viel Kraft und auch da, wir haben es ja schon bei der vorletzten Folge, bei der Alpina-Folge gesagt, das Gleiche ging mir hier wieder durch den Kopf, fühlt sich stärker an als diese 449 PS auf dem Papier.
Finde ich auch. Also ich war auch wirklich komplett angetan. Hätte ich so nicht erwartet. Ich fand das ein richtig gutes Gesamtpaket irgendwie. Also der läuft mega kultiviert. Das ist so richtig so ein schöner Sechszylinder einfach. Wie gesagt, ich fand auch, dass der Klang passt.
Ja.
Und der fährt sich so gut. Also wirklich Kraft in allen Lebenslagen. Das reicht vollkommen aus. Kann mir keiner erzählen, dass man da mehr braucht. Definitiv nicht. Und weiß nicht, ich fand es richtig stimmig. Und das fand ich halt super überraschend.
Ja.
Weil, ja, bei Mercedes ist ja eigentlich, dass man immer denkt, na, Sechszylinder im AMG, weiß ich nicht, aber passt super.
Ja, und wirklich, auch bei 200 plus schiebt der noch richtig an, ne? Also ja, da hast du nie das Gefühl, dem geht irgendwie die Puste aus oder so. Das Ding ist wirklich extrem gut motorisiert mit diesem Sechszylinder.
Ja.
Da hinzu kommt, dass das Auto natürlich auch wirklich sehr, sehr viel Grip hat. Allrad sei Dank, ne?
Ja, das stimmt. Und man kann aber trotzdem, weil es ja Formatic Plus ist, wenn man möchte, auf Heckantrieb gehen.
Ja.
Das finde ich richtig cool. Ja. Auf 100% Heckantrieb. Nicht so vermeintlichen Heckantrieb, sondern wirklich 100% Heckantrieb.
Mhm.
Finde ich klasse.
Ja, ist auch mega gut. Willst du noch mal kurz erzählen, was du dachtest eigentlich zu dem Auto?
Ja, also wir haben eigentlich immer so gesagt, dass wir uns vorher möglichst wenig über die Autos informieren, bevor wir damit starten.
Um unbefangen daran zu gehen.
Genau, ne? Richtig. Ja. So ist es. Und ich habe am Anfang gedacht, dass es ein reiner Hecktriebler wäre. Oder ein Hecktriebler mit Hinterradantrieb ist. Bis ich dann aber gedacht habe, Mensch, der hat aber extrem viel Grip. War irgendwie komisch, weil ich zu Jan, Mensch. Ja, und hat auch Allrad, ne? Ach so, ja.
Das war richtig geil. Ja. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich bin ein bisschen gefahren, dann ist Luca gefahren. Und dann sagt er, hier vorne will ich jetzt einmal richtig durchbeschleunigen aus dem Stand. Ich sage, jo, alles klar. Du beschleunigst richtig durch. Danach guckst du mich so mit großen Augen an und sagst, ja, richtig Grip, ne? Habe ich noch so gedacht, ja, finde ich auch. Hab da ja noch nicht mal, da dachte ich, du weißt, dass der Allrad hat. Und dann beim Bilder machen, meinst du doch so, oh Spaß, mach hier vorne mal einen Donut. Dann war ich so, ja, es geht ja mega gut jetzt hier, wenn der Allrad an ist, ne? Da hast du ja gar nichts gesagt. Und als du dann wieder eingestiegen bist, meinst du so, um ganz ehrlich zu sein, ich wusste nicht, dass der Allrad hat. Ja.
Echt ein bisschen traurig. Man muss dazu sagen, als wir losgefahren sind, war halt wirklich ein bisschen schlechteres Wetter. Es war relativ nass.
Ja.
Und dementsprechend bin ich halt recht vorsichtig gefahren und habe mich dann aber schon gewundert, als ich von der Ampel weg, dachte ich, okay, krass, dass er da gar nicht irgendwie mal ein bisschen irgendwie wedelt oder irgendwas. Das ist schon gut. Also war echt gut Grip, so nicht schlecht. Dachte halt so diese, ich muss dazu sagen, ich bin vorher noch nicht diese Pilotsport S5 gefahren.
Ja.
Und dachte dann, okay, krass, die funktionieren bei Nesse ja noch besser als die 4S.
Ja.
Ja. Aber gut, mit Allrad ist das auch logisch.
Ja, also wir können auf jeden Fall sagen, wenn man jetzt den 4MATIC Plus einfach mal machen lässt und nichts selber umstellt, dann hat das Auto wirklich extrem guten Grip, ne? Also eigentlich effektiv gar keinen Schlupf.
Ne, 0,0.
Du hast ja gerade gesagt, wirklich so Außenstand bei nassem Untergrund, das Ding zieht einfach los.
Ja.
Also schon wirklich beeindruckend. Und das ist dann ja wirklich so ein Allradantrieb, wo jetzt ja auch keiner sagen kann, dass es nicht das Richtige für ihn ist, weil du kannst es ja umstellen, wie es dir beliebt, so.
Ja, genau. Das ist halt das Coole. Also bei Bedarf kannst du dann trotzdem mal irgendwie ein bisschen Spaß haben.
Ja, sehr, sehr gut. Fahrwerk?
Top. Bin mega begeistert. Also der hat ja das AMG Ride Control Fahrwerk. Das ist ja serienmäßig bei dem Wagen.
Mhm.
Mir gefällt es tatsächlich im Komfortmodus am besten.
Mhm.
Es ist, finde ich, super angenehm. Trotzdem ist es aber noch ausreichend straff, wenn du sportlicher fährst.
Ja.
Also ich finde es super ausgewogen. Stört überhaupt nicht im Alltag. Du kannst aber trotzdem auch gut fahren. Also kannst auch sportlich fahren. In Sport Plus fand ich es schon ein bisschen sehr hart. Also da war es schon fast Richtung holprig. Das hat mir nicht so gefallen, aber man muss ja auch nicht in Sport Plus gehen. Wie wir vorhin schon gelehrt haben, hat man dann ja auch diesen AMG Real Performance Sound.
Mhm.
Das Getriebe hält unnötig lang die Gänge und der Wagen wird holprig. Also von daher wäre das so ein Modus, den würde ich halt nicht oft benutzen. Wahrscheinlich nie.
Ja, das stimmt. Also variable Dämpfer sind serienmäßig bei diesem Fahrwerk und ich stimme dir vollkommen zu. Ich finde, ja, es ist ein straffes Fahrwerk, aber es ist ja auch ein AMG. Es ist aber nie unangenehm hart. Es ist einfach gut abgestimmt. Es hat eine schöne Spreizung von straff bis ziemlich hart, aber nie unangenehm. So einzig Querfugen können dann in Sport Plus, finde ich, schon doch mal durchhauen. Da merkst du dann so ein bisschen, okay, das ist wohl wirklich eher so für ja, Rennstrecke oder zumindest sehr ebene Landstraßen entwickelt. Von daher, Komfort ist eigentlich schon fürs Fahrwerk so in den meisten Fällen tatsächlich ganz gut.
Ja, das Einzige, was man wirklich ab und an merkt, sind die Räder. Also man merkt schon, dass er recht große Räder drauf hat mit recht wenig Flanke. Das kann er nicht komplett irgendwie austarieren, das Ganze, aber es ist jetzt auch nicht schlimm. Also
nee.
Hier und da merkt man es mal, wenn dann doch vielleicht mal ein größeres Schlagloch oder irgendwas ist.
Ja. Und jetzt kommen wir zu meinem Punkt, wo ich sage, das hat mich am meisten überrascht, aber auch hat mir auch am besten gefallen.
Darf ich einen Tipp abgeben?
Ja.
Lenkung.
Ja. Also wirklich, diese ganze Fahragilität dieses Autos passt überhaupt nicht zu dem, wenn man vor dem Auto steht. Das ist ein großes Auto, wir haben es ja gelernt, über 4,80 Meter lang, 2 Tonnen schwer, haben wir ja nun gelernt. Und dann setzt du dich da rein und plötzlich fühlt sich das Auto deutlich kleiner an.
Ja.
Viel agiler.
Es wirkt fast schon handlich.
Ja, total irre. Also wirklich viel, viel kompakter als die Abmessungen vermuten lassen. Mega, also wirklich mega gut austariert, diese Lenkung.
Ja, und ich finde überhaupt nicht typisch Mercedes.
Gar nicht.
Also hätte ich es nicht gewusst, wenn man mich einfach so blind da reinsetzen würde, ich würde losfahren, würde ich von der Lenkung niemals auf Mercedes schließen. Ja. Weil die ist wirklich super direkt, super präzise, aber nicht zu direkt oder so, also nicht so unnötig spitz. Die ist mega gut. Also richtig, richtig perfekt. Und das kenne ich persönlich von Mercedes so nicht.
Überhaupt nicht. Es passt für Mercedes-Verhältnisse gar nicht so ins Bild. Ne? Man denkt sonst immer so, Mercedes sind die Dinger, die geradeaus ballern. Kurven so, ja, machen die. Aber muss jetzt auch nicht sein.
Ja.
Hier überhaupt nicht.
Und gerade wenn du den Wagen sehen würdest und halt diese 2 Tonnen hörst, würdest du niemals denken, dass der sich so fährt.
Nee, überhaupt nicht. Man muss dazu sagen, vielleicht oder nicht vielleicht, sondern ganz sicher spielt da auch die Hinterachslenkung mit rein.
Klar.
Hinterachslenkung ist serienmäßig. In diesem Fall bis zu 2,5 Grad gegenläufig bis 100 km/h und 0,7 Grad gleichläufig über 100 km/h. Und gerade natürlich bei Kurven unter 100 merkst du natürlich, dass das Auto dann einfach noch mal zackiger einlenkt und dadurch wirklich sich nicht nur agil und leicht, sondern wirklich auch sportlicher anfühlt. Ne?
Ja.
Also das war so, wo ich gedacht habe, als wir die ersten paar Kurvenkombinationen damit gefahren, dachte ich, krass, das fühlt sich richtig gut an.
Ja, das war tatsächlich der Punkt, der mich direkt von Anfang an am meisten überrascht hat. Also bevor noch der Motor quasi kam, war direkt, dass ich dachte, krass, der fühlt sich viel kleiner an.
Ja.
Weil von außen ist es halt echt ein Trümmer so. Also, und dann fährst du es und denkst, das fühlt sich echt, als wenn es ein deutlich kleineres Auto ist, an.
Ja, das haben die richtig gut hinbekommen.
Mega gut, wirklich. Ich war richtig, richtig begeistert.
Ja. Dann können wir eigentlich zusammenfassen, bevor wir ins Fazit rübergehen. Also, Motor finden wir beide gut.
Ja.
Getriebe finden wir beide gut.
Ja.
Lenkung?
Finden wir beide sehr gut.
Finden wir beide sehr gut. Fahrwerk?
Top.
Was finden wir schlecht? Sound.
Ja.
Aber auch nur, wenn du diesen Wheel-Performance-Sound hast.
Ich wollte gerade sagen, du musst ihn ja nicht. Also du kannst
wenn du
ja
nicht hast,
das extra weglassen und dann ist selbst der Sound gut. Der ist nicht laut, aber ist gut.
Ja.
Ja, also schon wirklich gut.
Sehr, sehr gut. Und der Vollständigkeit halber, ich weiß, dir ist das gar nicht wichtig. Ich finde es bei einem sportlichen Auto auch maximal zweitrangig, aber ich will es zumindest hier als Verbrauchertipp mitgeben. Verbrauch. Erstmal habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt, angegeben ist das Auto mit 9,4 bis 9,7. Ich bin mir sicher, du hast eh nicht geguckt, was wir verbraucht haben, ne?
Nö.
Dann gib doch mal einen Tipp ab, weil du weißt ja auch ungefähr, wie wir gefahren sind.
Mhm. 11, noch was.
Ja, bist du ein bisschen optimistisch. 13,1. Finde ich aber trotzdem absolut okay. Wie gesagt, das Auto wiegt 2 Tonnen. Wir haben die Leistung natürlich entsprechend abgerufen, weil wir ja testen wollten, wie sich das Auto fährt. Und ich finde 13 Liter für so ein Auto mit 449 PS geht absolut in Ordnung. Und man
ich finde es auch
den,
vollkommen okay, ja.
Man kann den sicherlich auch mit 9,4 Liter fahren. Nur dann brauchst du auch keinen 53er, ne?
Nö, das stimmt. Okay, nee, ich habe nur so niedrig angesetzt, weil du so geguckt hast, dachte ich schon so, okay, krass, wir haben einen richtigen Fahrwert rausgefahren. Aber ich finde 13 auch vollkommen okay.
Ja. So, damit würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast zum Fahren, dann springen wir ins Fazit.
Jo.
Fazit.
Also, wie ihr schon rausgehört habt, ein sehr stimmiges Gesamtpaket. Fährt sich wirklich top. Wir haben ja eben gerade schon die verschiedenen Komponenten aufgezählt. Brauche ich jetzt nicht nochmal machen. Passt super. Optisch gefällt ihr mir auch mega gut. Ein richtig, richtig gelungenes Auto. Für mich von der Front nochmal mehr. Also ich finde die Front wirklich richtig Sahne bei dem Auto. Hinten habe ich ja gesagt, paar kleine Abzüge, aber im Großen und Ganzen wirklich ein extrem stimmiges Auto. Fährt sich so, wie sich ein Mercedes fahren soll, meine ich in der Hinsicht, dass du auch entspannt damit irgendwie durch die Stadt fahren kannst. Du kannst damit gemütlich fahren, es ist komfortabel. Trotzdem kann er aber. Und er kann deutlich mehr, als ich es von Mercedes gewohnt bin, gerade was so jetzt diese Kurven angeht. Dass man so einen Dampfhammer hat, der auf der Autobahn was kann, das kennt man ja. aber dass man wirklich so agil auch in den Kurven fahren kann, ist für mich neu in der Mercedes-Welt. Und das fand ich richtig gut. Der Motor gefiel mir auch extrem gut. Auch richtige Überraschung. Läuft seidenweich, ist kraftvoll. Klingt, wenn man diesen komischen Performance-Sound weglässt, auch ganz gut. Alles in allem wirklich ein extrem harmonisches Auto. Es gibt nur ein großes Aber.
Und?
Und das ist das kommende Topmodell, beziehungsweise der kommende große Bruder.
Mhm.
Ich finde, wenn man sagen würde, es würde nie ein CLE 63 kommen, wäre das für mich vollkommen okay. Mhm. Ich könnte damit sehr gut leben und sagen, okay, gut, V8 gibt es nicht mehr, aber das Auto ist wirklich stimmig, brauchst du keinen V8.
Mhm.
Aber ich glaube, wenn es das gleiche Auto mit dem V8 gibt, der ähnlich gut einlenkt und so weiter und das Gewicht jetzt nicht extrem nach oben wandert, was ich jetzt nicht glaube, weil der 4 Liter an sich nicht so extrem schwer ist, ist es nochmal ein Ticken geiler. V8 Mercedes ist halt einfach, ist eine Macht. Ich glaube nicht, dass du es brauchen wirst. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich trotzdem den 63er nehmen. Und das wäre nicht mal aus irgendwelchen sinnvollen Gründen, sondern einfach, weil es ein V8 ist.
Okay, ja, ist auf jeden Fall spannend. Ich stimme dir in allen Punkten vorher absolut zu. Für mich war so das, was ich so mitgenommen habe, weil ja nun das CLE-Coupé ein Mix ist aus C-Klasse und E-Klasse-Coupé, dass sich das Auto vom Ganzen her für mich eigentlich mehr nach einem Nachfolger des E-Klasse-Coupé anfühlt. Also Wertigkeit, Größe. Ja, es fühlt sich einfach nach einem sehr erwachsenen Auto an, finde ich. Überhaupt nicht so, ja, gar nicht krawallig, eigentlich auch nicht prollig. So, das ist einfach ein sehr rundes Paket, alles in allem. Das haben wir jetzt ja nun mehrfach gesagt. Es gibt eigentlich nur ganz, ganz wenige Dinge, die mir nicht gefallen. Das sind so kleine Details im Innenraum. Der Fake-Sound, den man ja nun nicht haben muss. Und ansonsten finde ich, es ist wirklich alles ein, ja, ist mega gut. Und ich muss auch noch sagen, ja, das klingt jetzt vielleicht abgehoben, aber gemessen an dem, was wir hier teilweise sonst so fahren, auch was die Preise von den Testwagen angeht, für ungefähr 100.000 Euro ein sehr gutes Auto, sehr vielfältig einsetzbar, könnte halt so ein perfektes Alltagsauto sein, wenn du jetzt keine Familie hast, sage ich mal. Und dafür finde ich 90.000 oder 92.000 ist der Basispreis auch noch fair, ne? Wie gesagt, wir reden ja hier teilweise drüber, was so ein gut ausgestatteter Tiguan oder sowas kosten oder auch der A1 aus der letzten Folge, ne? Dafür finde ich das alles in allem sehr, sehr rund. Auch ich freue mich sehr auf den CLE 63, bin wirklich gespannt, bin mir aber nicht sicher, ob das noch besser passt, weil wenn man jetzt diesen CLE 53 gefahren ist, finde ich, das ist einfach so harmonisch, dass ich gar nicht weiß, mit dem V8 stelle ich mir das so vor, dass es krawalliger wird. Und ich weiß nicht, ob das zu dem Auto so passt. So ein C-Klasse-Coupé finde ich halt, ja, das war halt immer geil mit dem V8 so. Aber nicht umsonst gab es ja quasi vom E-Klasse-Coupé auch nie einen 63er. Finde ich einfach spannend. Ich will überhaupt nicht vorher, dazu muss ich den unbedingt dann mal fahren, wenn der da ist. Und ich finde, es kommt auch viel darauf an, wie viel der dann mehr kostet. Kostet der 120? Ja, okay. Kostet der 140? Würde ich sagen, für mich, ohne dass ich ihn gefahren bin, glaube ich nicht, dass er 50.000 Euro mehr wert wäre. Nur weil er zwei Zylinder mehr hat. Aber so ist es halt auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen, wenn dann der CLE 63 kommt. Und er muss ja auch noch mit V8 kommen, ne?
Ja, ja, gut, klar, da gehen wir jetzt einfach mal von aus. Ich möchte aber jetzt, da habe ich extra noch kurz mit gewartet, das habe ich noch nicht in meinem Fazit mit angebracht, sondern das wollte ich jetzt zum Schluss quasi in den Raum werfen. Ich glaube, wenn der 63er kommt mit V8, dass die Preise vom 53er auf dem Gebrauchtwagenmarkt wahrscheinlich purzeln werden.
Ja, wahrscheinlich.
Und das macht ihn in meinen Augen wieder interessanter. Weil ich glaube, dass du dann ein richtig gutes Auto für einen halbwegs schmalen Kurs bekommen wirst. Ich glaube, die werden nicht so wertstabil dann sein, wenn der 63er erstmal kommt. Weil vielleicht einige sagen, ich möchte den erstmal loswerden, mir direkt den 63er holen. Andere gehen direkt auf den 63er und so weiter. Ist ja irgendwie logisch. Das heißt, ich glaube, der wird erstmal einen Drop bekommen. Und ich glaube, da sollte man zuschlagen. Weil dann hast du ein richtig, richtig gutes Auto. Weil, wie wir beide gesagt haben, du brauchst keinen 63er.
Ja.
Viele werden aber denken, sie müssen den 63er holen. Und dementsprechend ist das, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, sich einen 53er dann zu holen.
Absolut.
Ja. Dann hast du wirklich ein richtig gutes Auto für einen wahrscheinlich akzeptablen Kurs, würde ich sagen.
Ja, das glaube ich auch. Also, ich würde mal sagen, bis hierhin kann man auf jeden Fall verstehen, warum dieses Auto aktuell einer der beliebtesten AMGs ist.
Absolut, ja.
Abschließend die Frage, hattest du Fahrspaß?
Ja. Und du?
mehr als ich gedacht habe. Also ich dachte vorher, ja, wird sicherlich cool sein, aber ich dachte, ja, halt so ein klassischer Mercedes. Wird ja wahrscheinlich geradeaus gut fahren und Kurven macht er aber jetzt auch nicht so wie ein anderes Auto.
Ja, das war auch so meine Erwartungshaltung, ja.
Ja, und da hat er uns, glaube ich, beide sehr, sehr positiv überrascht.
Ja.
Von daher können wir an dieser Stelle nochmal einen Dank rausschicken an Sternpartner Tesma. Vielen, vielen Dank fürs zur Verfügung stellen. Und ihr wisst ja, allerspätestens, wenn der CLE63 da ist, melden wir uns. Aber je nachdem, was ihr uns so schreibt, was wir noch so fahren sollen, vielleicht auch schon vorher, wenn ihr jetzt bis hierhin dran geblieben seid, dann droppe ich jetzt nur für euch, extra für euch, auch nochmal unsere E-Mail-Adresse. Achtungfahrspaß@gmail.com. Alles zusammengeschrieben, hinten mit Doppel-S. Da könnt ihr uns gerne schreiben, ob wir beispielsweise mal so einen neuen C63 fahren sollen oder vielleicht lieber einen G63 oder einen AMG GT.
Mhm.
Was ist noch so Spannendes bei AMG? A45.
Ja.
Also, ihr könnt ja einfach mal in den AMG-Konfigurator gehen oder einfach mal schauen, was euch so interessieren würde und dann gucken wir mal, ob wir das umgesetzt bekommen. Nächste Folge wird es sehr speziell.
Auf jeden Fall. Und man kann schon mal sagen, nach 3 deutschen Autos in der Reihe jetzt, ist endlich mal wieder ins Ausland für uns.
Ja, und dieses Auto ist wirklich ein Mega-Exot.
Ja.
Ich bin schon heiß.
Ich merke das schon.
Ich habe schon richtig Bock.
Ja, sehr gut.
Also, ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Mir hat es wie immer sehr viel Spaß gemacht. CLE 53, für mich auf jeden Fall eine dicke, dicke Überraschung. Und ich würde sagen, danke an dich, Luca. Danke an euch fürs Zuhören. Und wir hören uns in 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.